nämlich auch den Saal. Das war nämlich das Problem, was wir vorher lösen mussten. Und deshalb eröffne ich die 135. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz mit der öffentlichen Anhörung zum, ich verkürze das erst einmal, Urheberrecht. Ich begrüße die Abgeordneten, die Kolleginnen und Kollegen im Saal, die dort sitzen, in unserem Gemeinsaal, wenn man so will, und diejenigen, die uns per Webex zugeschaltet sind. Einige habe ich eben auch schon im Bild gesehen. Ich begrüße aber vor allen Dingen Sie, die Sachverständigen, von denen Frau Frank, Frau Reda, Frau Specht-Riemenschneider und die Herren Hensch, Hüffer und Keller im Sitzungssaal anwesend sind. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die per Webex zugeschaltet sind, und die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Anhörung sind der Gesetzentwurf der Bundesregierung mit dem unionsrechtliche Vorgaben zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt und insbesondere zwei EU-Richtlinien umgesetzt werden sollen, sowie zwei Anträge der Fraktion Die Linke. Diese fordert zum einen, die Befristung der im Urheberrecht enthaltenen Bildungs- und Wissenschaftsschranken aufzuheben und zum anderen die Möglichkeit der Leihe von E-Books und elektronischen Medien aus öffentlichen Bibliotheken weiter zu verbessern. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ferner ein Entschließungsantrag der Fraktion der AfD vor. Vorweg einige Hinweise zum Ablauf. Sie, die Sachverständigen, erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Frau Frank. Abweichend von der alphabetischen Reihenfolge wird Herr Professor Pfennig, der überfraktionell eingeladen wurde, zum Abschluss um seine Stellungnahme gebeten werden. An die Sachverständigen die Bitte, nicht länger als 4 Minuten zu sprechen. Dafür läuft im Saal eine Uhr mit, und zwar rückwärts. 30 Sekunden vor Ende der Zeit gibt es ein Signal und nach 4 Minuten ein weiteres Signal. Und diejenigen, die per Webex zugeschaltet sind, müssten das eigentlich auch im Bild sehen. Wie schon gesagt, bitte ich alle, die nicht sprechen, ihr Mikrofon auszuschalten, solange sie nicht sprechen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließen sich die Fragerunden an, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden, eine oder mehrere. Und die Kolleginnen und Kollegen haben die Möglichkeit, 2 Fragen zu stellen, entweder 2 Fragen an einen Sachverständigen oder 2 Fragen an verschiedene Sachverständige. Und in der ersten Fragerunde werden wir dann rückwärts alphabetisch die Antworten abfragen. Und auch hier dann wird Herr Pfennig als erstes die Antworten geben können und dann im Übrigen bei der restlichen alphabetischen Folge mit Frau Specht-Riemenschneider rückwärts beginnen. Und dann auch die Bitte, sich hierbei bei den Antworten kurz zu halten. Wenn es zu weiteren Fragerunden kommt, gehen wir dann wieder alphabetisch vor. Diese Anhörung ist öffentlich. Sie wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 1 übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zusätzlich fertigt das Sekretariat auf der Grundlage einer Tonaufzeichnung ein Wortprotokoll an. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder auch per Webex, also Mitschnitte des Bildes, was Sie hier jetzt sehen, sind nicht gestattet. Ebenfalls nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallsbekundungen von der Tribüne. Und rein vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass Störungen in der Sitzung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht bzw. Strafrecht geahndet werden können. Herzlichen Dank für diese Aufmerksamkeit zu Beginn. Und Frau Frank hätte jetzt als Erste im Saal das Wort für ihre einführende Stellungnahme. Bitte schön.
Ganz herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bedanke mich für die Möglichkeit der Stellungnahme. YouTube teilt das Interesse von Rechteinhabern, Urheberrechtsverletzungen auf unserer Plattform zu unterbinden und arbeitet seit vielen Jahren mit Plattformen, Labels, Musikverwertungsgesellschaften, Rechteinhabern im Film- und Fernsehbereich zusammen. Wir haben 90 Millionen Euro in die Bereitstellung eines Lizenzmanagementsystems investiert, in dem 9.000 Rechteinhaber weltweit ihre Rechte verwalten. Damit haben wir eine neue Einnahmequelle für Rechteinhaber geschaffen. In über 95% der Fälle nutzen sie das System dazu, nutzergenerierte Inhalte, die ihre Werke enthalten, zu erlauben und diese zu monetarisieren. Rund 50% ihrer Umsätze erzielen Rechteinhaber über diese Form der Monetarisierung. Insgesamt hat YouTube bis heute 12 Milliarden Dollar an die Musikindustrie ausgezahlt. Wir verhindern unberechtigte Sperrungen zulässiger Inhalte über ein ausgewogenes Beschwerdesystem und reduzieren Streitigkeiten zwischen Uploadern und Rechteinhabern auf ein Minimum. Ein ausbalanciertes Miteinander, das aus dem Gleichgewicht zu geraten droht. Verstehen Sie mich richtig. Wir begrüßen die Konzeption des Regierungsentwurfs grundsätzlich, sehen jedoch einige, aber dringliche Problembereiche, an denen jetzt noch Feintuning erforderlich ist. Unsere 4 wichtigsten Bedenken stelle ich kurz vor. Erstens. Die Lizenzierungspflicht sollte klar eingegrenzt und auf Inhalte beschränkt sein, die der Diensteanbieter typischerweise öffentlich wiedergibt. So stand es noch im Referentenentwurf. Zumindest sollte klargestellt werden, dass eine Lizenzobliegenheit nur für Inhalte besteht, auch relativ zur Menge der ansonsten hochgeladenen Werke eine große Menge darstellt. Zweitens. Neue gesetzliche Vergütungsansprüche sind kontraproduktiv und müssen gestrichen werden. In Zukunft sollen auch Inhalte vergütungspflichtig sein, die von Schrankenbestimmungen erfasst sind, selbst Zitate und Parodien. Das ist unvereinbar mit Europa und Verfassungsrecht und greift auf nicht akzeptable Weise in Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit ein. Wir verstehen die Intention des Direktvergütungsanspruchs, aber sind überzeugt, dass dieser Weg nicht geeignet ist, für mehr Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen. Drittens. Das Haftungsregime muss klargestellt werden. Der Regierungsentwurf verpflichtet Dienstanbieter, Inhalte, die mutmaßlich erlaubt sind, bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens zugänglich zu machen und dafür zu zahlen. Das gilt sogar für Inhalte, die offensichtlich rechtswidrig sind. Das Verbot einer Sperrung von Inhalten nach einem Nutzerflagging wird zu einer unübersehbaren Fülle von solchen Kennzeichnungen führen, das Tor für Piraterie öffnen und zudem die Zahl von Streitigkeiten stark ansteigen lassen. Für all diese Streitigkeiten werden Dienstanbieter im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gewissermaßen als Richter die schwierige Aufgabe zugewiesen zu entscheiden, ob der jeweilige Inhalt nach einer Schrankenbestimmung zulässig ist. Eine kaum zu leistende Aufgabe, insbesondere innerhalb der viel zu kurz bemessenen Frist von 7 Tage. Die zu lösenden Fragen haben erhebliche Grundrechtsrelevanz und zudem weiß heute niemand, was die Grenze für die Pastillschranke sind. Wir müssen deshalb klargestellt werden, dass die Dienstanbieter für sorgfältig getroffene Entscheidungen kein urheberrechtliches Haftungsrisiko erwächst, sondern eine Haftung allenfalls dann besteht, wenn der Dienstanbieter seine Pflicht zur Durchführung des Beschwerdeverfahrens nicht erfüllt. Ohne eine solche Klarstellung gibt es einen strukturellen Anreiz für Plattformen, in Zweifel gegen die Nutzer zu entscheiden, um sich nicht dem Haftungsrisiko auf Schadensersatz gegenüber den Rechteinhabern auszusetzen. Vierter und letzter Punkt, diesmal die Umsetzung von Artikel 15 betreffend. Der Anwendungsbereich des Leistungsschutzrechts muss klargestellt werden, um Rechtsunsicherheit zu vermeiden. Überschriften und Snippets mit einer Länge von bis zu 200 Zeichen sollten vom Schutzumfang ausgenommen werden. Niemand ist gedient, wenn der Anwendungsbereich des Leistungsschutzrechts erst nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten entschieden wird. Zuletzt noch ein allgemeiner Punkt. Geben Sie uns etwas Zeit, die geplanten Regelungen wirkungsvoll umzusetzen und schaffen Sie eine Übergangsfrist von mindestens 6 Monaten. Herzlichen Dank und ich freue mich auf die Fragen.
Ja, vielen Dank, Frau Frank. Das war fast eine Punktlandung. Als nächstes hat Herr Frey das Wort, der uns per Webex zugeschaltet ist.
Ja, ich hoffe, Sie können mich sehr gut hören. Vielen Dank für die Einladung und ich nehme natürlich auch sehr gerne zur Novelle Stellung. Lassen Sie mich eingangs sagen, die Digitalisierung bringt es natürlich mit sich, dass alle Wirtschafts- und Lebensbereiche durch das Urheberrecht durchdrungen werden. Dabei geht es nicht nur um Rechtstechnik, sondern um die Austarierung grundrechtlicher Positionen. Der Abwägungsprozess ist allerdings schon auf der Ebene der Europäischen Union in weiten Teilen durchgeführt worden. Mit den 2 EU-Richtlinien, die Sie bereits genannt haben, sind jetzt diese Regeln umzusetzen. Besonders die Digital Single Market Richtlinie hat ja die Gemüter erhitzt und die Sorge vor Upload-Filtern aufgebracht, dass hier die Kommunikation zu stark eingeschränkt wird. Allerdings macht es aus meiner Sicht wirklich keinen Sinn, hier und heute diese grundsätzlichen Debatten erneut zu führen. Geht es doch darum, die unionsrechtlichen Vorgaben umzusetzen und verbleibende Spielräume aber so gut wie möglich umzusetzen. In meiner Stellungnahme habe ich zu allen wichtigen Punkten, die ist auch sehr umfangreich geworden, Stellung bezogen. Hier in diesem Eingangsstatement möchte ich 2 Aspekte adressieren. Das ist natürlich das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz, das im Zentrum der rechtspolitischen Diskussion steht. Und zum anderen ein Punkt, der nicht im Gesetzentwurf steht, das ist das E-Lending. Zunächst zum Urheberrechtsdiensteanbietergesetz. Ich meine, dass mit der bereits auf europäischer Ebene umkämpften Regelung des Artikel 17 den Mitgliedstaaten nichts weniger als die Quadratur des Kreises abverlangt wird. Aber trotz aller Kritik im Detail, die ich auch in meiner Stellungnahme aufführe, sehe ich in dem Gesetzentwurf und in den dort entwickelten Strukturen ein schlüssiges System, und einen guten Ansatz zum Ausgleich der Grundrechtspositionen. Ja, Diensteanbieter sind jetzt voll urheberrechtlich verantwortlich. Sie haften als Täter und das auf Schadensersatz sogar strafrechtlich. Allerdings können sie sich in einem komplexen Pflichtenprogramm aus Lizenzierungsgeboten und Sorgfaltsmaßstäben dieser Haftung wieder entziehen. Ihm wird sozusagen ein Dispens von der urheberrechtlichen Verantwortung dadurch erteilt. Dafür muss einiges getan werden. Zunächst, das Lizenzierungsgebot, es steht an erster Stelle, es soll zusätzliche Einnahmen für Rechteinhaber schaffen. Verwertungsgesellschaftspflichtige Direktansprüche sind auch vorgesehen. Ich plädiere hier nicht für eine grundsätzliche Streichung, aber für eine Beschränkung auf Urheber und ausübende Künstler. So kann die Vertragsfreiheit so weit wie möglich gewährleistet bleiben. Kommt es nicht zur Lizenzierung, muss im Rahmen des neuen Haftungsregimes alles daran gesetzt werden, rechtsverletzende Inhalte zu blockieren. Dazu gibt es zwei Formen. Die einfache Blockierung, entspricht im Wesentlichen dem bekannten Notice- und Takedown-Verfahren. Die sogenannte qualifizierte Form ist ein automatisiertes Verfahren, das mit Filtertechnologien umgesetzt werden wird. Hier ist besonders die Gefahr von Overblocking zu sehen. Die Figur des automatisierten Verfahrens wird relativiert durch sogenannte mutmaßlich erlaubte Nutzungen. Solche Nutzungen sollen weitgehend online bleiben, bis ein einwöchiges Beschwerdeverfahren, das hat Frau Frank schon gesagt, abgeschlossen ist. Der Mechanismus ist besonders umstritten. Allerdings meine ich auch hier mit den richtigen Stellschrauben, auch hier sehe ich Anpassungsbedarf, kann ein verhältnismäßiger Interessenausgleich geschafft werden. Ich meine, es gibt einen weiteren Weg, der auch gesetzlich klargestellt werden soll. Und dies hat Frau Frank angesprochen. Statt der Blockierung kann es eine und soll es eine Monetarisierungsmöglichkeit für Rechteinhaber geben. Zu guter Letzt, ich hatte es bereits angekündigt, einige wenige Worte zum Thema E-Lending. Der Gesetzentwurf enthält hierzu keinen Regelungsvorschlag. Dies sollte meines Erachtens nachgeholt werden, da die digitale Leihe von Medien heute ein wichtiger Bestandteil des Informations- und Bildungsauftrags öffentlicher Bibliotheken ist. Ich kann zu diesem Aspekt nachher weiter ausführen und ich würde an dieser Stelle deswegen zunächst mich bedanken und auf Fragen setzen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Frey. Das ist nett, dass Sie das auch später verschieben, denn Sie waren schon etwas über die Zeit. Als nächstes hat das Wort Herr Hensch, der im Sitzungssaal sitzen müsste.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung als Sachverständiger zu dieser Anhörung. Ich freue mich natürlich sehr, Ihnen heute konstruktive Änderungsvorschläge präsentieren zu können. Rolf Schwartmann und ich haben für die Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln bereits vor über einem Jahr den ersten konkreten Umsetzungsvorschlag für Artikel 17 vorgestellt. Dieser sah damals bereits schon ein Stufenkonzept gegen Overblocking vor. Das erkennen wir jetzt in diesem Gesetzentwurf auch durchaus wieder. Es geht darum, so viele Nutzungen wie möglich zu lizenzieren. Denn je mehr vertraglich geregelt ist, desto besser und vor allen Dingen rechtssicherer ist das für alle Beteiligten. Deswegen zunächst einmal Lizenzen stärken. Subsidiär zu vertraglichen Lösungen sind natürlich auch gesetzliche Erlaubnisse wichtig, die sogenannten Urheberrechtsschranken. Und gerade mit Blick auf Memes sind sie auch erforderlich. Also auch hier braucht es Justierungen, die im Gesetzentwurf ja auch vorgenommen worden sind. Allerdings müssen auch illegale Nutzungen weiterhin unterbunden werden können. Allerdings nur so, dass berechtigte Nutzungen nicht blockiert werden. Das sogenannte Overblocking muss weitestgehend verhindert werden, ganz klar. Der Gesetzentwurf folgt genau dieser Systematik der drei Stufen. Und insgesamt gelingt dem Entwurf hier aus unserer Sicht eine faire Interessensabwägung. Er ist also insgesamt gut gelungen. Im Einzelnen gibt es allerdings durchaus noch Anpassungsbedarf. In meinem Eingangsstatement möchte ich vor allen Dingen auf zwei mir besonders wichtige Themen eingehen. Im Übrigen sei natürlich auf die Stellungnahme verwiesen, die Sie alle vorliegen haben sollten. Die heute wohl am meisten und von beiden Vorrednern auch schon angesprochene Regelung, die am meisten diskutierte Regelung im Urheberrechtsdiensteanbietergesetz ist der Direktvergütungsanspruch in § 4 Absatz 3. Richtig ist natürlich, dass Urheberinnen und Urheber angemessen vergütet werden müssen, ganz klar. Dies erfolgt allerdings in vielen Fällen schon jetzt. Und zwar dann, wenn es eine prozentuale Beteiligung im Sinne einer echten Lizenz gibt. Immer dann, wenn prozentual der Urheber beteiligt wird an den Vergütungen, die dann auch vom Verwerter aus den Verträgen mit den Plattformen erzielt werden, dann wird er ja beteiligt und partizipiert. Ja. Und diese Beteiligungen, also diese echten Lizenzen, die werden ja durch den neuen Paragraphen 32 Absatz 2 durch diesen Gesetzentwurf auch erheblich forciert. Je mehr aber doch eine angemessene Beteiligung im Urhebervertragsrecht erfolgt, desto weniger ist doch eine nochmalige, eine doppelte Direktvergütung erforderlich und damit auch angemessen. Also immer dann, wenn Urheber an den zusätzlichen Einnahmen der Verwerter durch Verträge mit den Plattformen partizipieren, brauchen wir eine weitere Vergütung nicht. Möglicherweise ist das sogar nachteilig, wenn dies dann zu weniger Einnahmen in den künftigen Lizenzverträgen führen sollte, weil die Verwerter dann sagen, du bekommst ja schon den Direktvergütungsanspruch, deswegen können wir jetzt die Beteiligung von 3 auf 1,5% oder wie auch immer senken. Und dann muss man natürlich noch die Kosten durch die Verwertungsgesellschaften, die nicht mehr so hoch sind, aber trotz alledem Kosten sind, abziehen. Also das kann am Schluss eine Milchmädchenrechnung werden. Ich schlage daher vor, den Direktvergütungsanspruch auf pauschale Vergütungen zu beschränken. Also immer dann, wenn einmalig was bezahlt wird und keine prozentuale Beteiligung stattfindet. Das soll auch ein echter Anreiz sein für mehr Beteiligungen in den Urheberverträgen. Und an dieser Stelle bitte ich auch darum, das auch schon gefallen, zu überdenken, ob dieser Direktvergütungsanspruch wirklich auch für alle Leistungsschutzberechtigten gelten sollte. Denn die Richtlinie sieht eine angemessene Vergütung nur für Urheber und ausübende Künstler vor. Ein zweiter Punkt, das versuche ich schnell zu machen, ist das Red-Button-Verfahren im 14 Absatz 4. Das ist schon angesprochen worden. Richtigerweise muss natürlich die mutmaßlich erlaubte Nutzung auch widerlegt werden können, sonst ist es ja auch eine Schranke. Ja. Und hier ist das bisher möglich für Live-Übertragungen von Fußball-Bundesliga-Spielen oder aktuelle Kinofilme. Also hier geht es um die Beeinträchtigung der Verwertung eines Werkes. Aber warum gilt das denn bitte nicht für Persönlichkeitsrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte? Ich bringe nur ein schnelles Beispiel. Wie ist das denn mit Künstlern wie Campino von den Toten Hosen? Der möchte nicht parteipolitisch vereinnahmt werden. Das hat er deutlich schon mal klar gemacht. Und das möchte er natürlich nicht bei nutzergenerierten Videos auf Facebook, wenn bei dem Einzug eines Parteivorsitzenden dieses Video unterlegt wird mit »Hier kommt Alex«. Das möchte er nicht. Da wird es ihm egal sein, ob es 5, 10 oder 15 Sekunden lang ist. Er möchte dagegen vorgehen und möchte nicht politisch vereinnahmt werden. Ich schlage daher vor, die Red-Button-Lösung auch auf berechtigte Interessen der Urheber auszuweiten. Alles Weitere kann ich natürlich gleich in den Fragerunden beantworten. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Herr Hensch. Und als Nächstes hat das Wort Herr Büffer.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich vertrete heute hier ein mittelständisches Medienunternehmen, die Aschendorf Medien aus Münster, die unter anderem die Westfälischen Nachrichten und die Münstersche Zeitung herausgeben und bin auch im Vorstand des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, heute für die lokale und regionale Presse hier eine Stellungnahme abgeben zu können. Ich komme daher in meinen Ausführungen auf zwei Themen zu sprechen. Das eine ist das Presseleistungsschutzrecht. Den Verlagen soll dadurch an den erheblichen Einnahmen der Plattformunternehmen wie Google und Facebook eine angemessene Vergütung zuteil werden, die bei der Verwertung der hochwertigen und mit viel Aufwand erstellten redaktionellen Inhalte von den Plattformen erwirtschaftet wird. Um Ihnen ein Gefühl für die Größenordnung zu bieten, unser Unternehmen beschäftigt etwa 270 festangestellte Redakteure und etwa 1000 freie Mitarbeiter. Sie werden daher ermessen können, dass die Erstellung unserer Nachrichteninhalte mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden ist. Und diese Nachrichteninhalte werden ganz intensiv, insbesondere von Google und Facebook, für ihr Geschäft genutzt. Das sieht man insbesondere dann, wenn man lokale oder regionale Stichworte in den Suchmaschinen eingibt. Wollen wir als Verlag diesen Journalismus auch zukünftig finanzieren, dann sind wir auf eine angemessene Vergütung durch die Plattform zwingend angewiesen. Es ist daher sehr positiv zu bewerten, dass der vorliegende Regierungsentwurf im Ergebnis dem Geist des Artikels 15 der DSM-Richtlinie entspricht. Es besteht allerdings auch Klarstellungsbedarf. Sehr wichtig ist es nämlich, der wortlautgetreue und restriktive Definition der Tatbestandsausnahme der einzelnen Worte und sehr kurzen Auszüge aus einer Presseveröffentlichung in § 87 G. Diese Ausnahme bezieht sich nur auf Textinhalte und umfasst keine Grafiken, Fotos oder Audio- und Videosequenzen. Das ist ganz wichtig. In der Begründung ist dies fälschlicherweise anders dargestellt auf Seite 129 und ich bitte darum, dies zu korrigieren. Der zweite Punkt ist die Urheberrechtsdienst-Anbietergesetz und hier die mutmaßlich erlaubten Nutzungen nach § 10. Hier wird nämlich eine neue Globalschranke für das Urheberrecht im Internet etabliert. Werkdefinierte Fotos und Textausschnitte werden als vermeintliche Bagatellennutzung qualifiziert und der Verwertung durch die Rechteanbieter entzogen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Pressefotos werden im Grunde komplett freigegeben. Erlösmöglichkeiten werden dadurch für diese Rechte massiv beeinträchtigt. Auch die für die Textinhalte vorgeschlagene quantitative Grenze von 170 Zeichen ist empirisch wie systematisch nicht haltbar. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass eine Schlagzeile in der deutschen Sprache mit Leerzeichen im Durchschnitt ca. 30 bis 35 Zeichen lang ist. Dieser Umfang einer Schlagzeile als Essenz oder Zusammenfassung eines Artikels ist quasi als de minimis-Schranke vollkommen ausreichend. Mit 50 Zeichen wäre der Zweck der Vorschrift für diese Bagatellschranke schon übererfüllt. Dass der Entwurf die vermeintliche typische Zitatlänge von 2 bis 3 Sätzen zurückgreift, ist auch systematisch falsch. Dieser Rückgriff wird nur deshalb vorgenommen, um den durch den Entwurf selbst ausgelösten Widerspruch zu entschärfen. Nach dem Urheberrechtsdiensteanbietergesetz sollen auch urheberrechtlich privilegierte und sonst von der kostenfreien Nutzung für Plattformen vergütungspflichtig sein. Damit stellt das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz Zitate, Pastiche, Karikaturen und Parodien eben nicht frei. Umso mehr sollte diese inkohärente Regelung gestrichen werden, womit sich auch die Erforderlichkeit von § 10 Urheberrechtsdiensteanbietergesetz erübrigen würde. Ich möchte zum Abschluss auch noch einmal darauf hinweisen, dass es rein in der Praxis letztendlich eine Frage des Abschlusses der Lizenzverträge ist. Die Lizenzverträge werden sich daran orientieren, was als gesetzlicher Rahmen letztendlich unter die Bagatellschranke fällt. Und am Ende wird der Lizenzvertrag die Lizenzvergütung festlegen, entsprechend der Bagatellschranke. Insofern möchte ich darauf hinweisen, dass für uns als Presseverlage im Grunde genommen gar keine Grundlage besteht, hier Rechte den Plattformunternehmen zur freien Verfügung zu überlassen oder zu verschenken. Vielmehr haben wir nichts zu verschenken, sondern würden eher dafür plädieren, die Schranke nach Möglichkeit sogar ganz entfallen zu lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Höfer. Als nächstes Herr Keller.
Ja, schönen guten Tag. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung, um heute namens der Comunia Association for the Public Domain hier zu sprechen. Wir sind eine europäische Vereinigung, die sich für den freien Zugang zu Wissen und Kultur einsetzt. Zu unseren Mitgliedern zählen Organisationen wie Wikimedia Deutschland und Creative Commons. Die öffentliche Debatte zur EU-Urheberrechtsrichtlinie wird vor allem von der Diskussion über die neuen Regelungen für Online-Plattformen dominiert. Diese Diskussion ist wichtig, sollte aber nicht davon ablenken, dass im Rahmen der DSM-Richtlinie eine Reihe weiterer, wichtiger und längst überfälliger Neuregelungen kommt. Die DSM-Richtlinie führt zum ersten Mal europaweit verbindliche Schranken für Nutzungen von urheberrechtlich geschützten Werken in Forschung und Lehre ein. Dasselbe gilt für europaweit verbindliche Regelungen, die es kulturellen Einrichtungen möglich machen, Werke in ihren Kollektionen zu digitalisieren und sogenannte nicht verfügbare Werke online zugänglich zu machen. Begrüßenswert ist auch die verbindliche Regelung, dass digitale Reproduktionen von gemeinfreien Werken frei nutzbar bleiben müssen. Die deutsche Umsetzung dieser Regelung ist gut gelungen. Allerdings besteht bei den Regelungen zu nicht verfügbaren Werken Bedarf der Nachjustierung. Der Gesetzentwurf erhält hier eine wahrscheinlich europarechtswidrigen harten Stichtagsregelung, die jegliche Schriftwerke 30 Jahre lang von der möglichen Nutzung ausschließt. Diese Stichtagsregelung muss gestrichen werden und durch sektorspezifische Regelungen ersetzt werden. Wenn dies nicht passiert, werden die Regelungen zu nicht mehr erhältlichen Werken, soweit es Textwerte betrifft, weitestgehend ins Leere laufen. Dann zu den beiden Anträgen der Linksfraktion. Die sind auch geeignet, um den Zugang zu Wissen und Kultur zu verbessern. Zur Entfristung der Regelungen des Urheberrechtswissenschaftsgesetzes. Ohne eine solche Entfristung wird ein Teil dieser Regelungen Anfang 2023 auslaufen. Im ursprünglichen Entwurf war eine vollständige Entfristung vorgesehen, aber inzwischen hat die Regierung offenbar den Mut verlassen und ist nur noch eine teilweise Entfristung geplant. Dies ist auch gerade vor dem Hintergrund der Covid-Pandemie vollkommen unverständlich. Wissenschaft und Lehre brauchen Rechtssicherheit, auch über 2022 hinaus, um ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen zu können. Die Forderung nach einer vollkommenen Entfristung wird daher auch vom Bundesrat mitgetragen und sollte auch in diesem Haus Unterstützung bekommen. Dasselbe gilt für die Forderung von Bibliotheken, endlich deutliche Regelungen für den Verleih von E-Books zu machen, der das Zugänglichmachen von E-Books nicht vom Wohlwollen der Herausgeber abhängig macht. Auch hier muss der Vorschlag der Bundesregierung nachgebessert werden. Nun auch noch zur Umsetzung von Artikel 17 ins deutsche Recht. Hierzu ist erst einmal festzustellen, dass der vorliegende Gesetzentwurf europaweit der erste ist, der tatsächlich versucht, die sich teilweise widersprechenden Zielsetzungen der Richtlinie in die Praxis zu bringen. Für diesen Versuch verdient die Bundesregierung Anerkennung, auch wenn es klar ist, dass hier das politische Versprechen, Uploadfilter zu verhindern, gebrochen wird. Es ist zu begrüßen, dass der vorliegende Entwurf weitestgehend die Standards erfüllt, die vom EU-Gesetzgeber in ihren Stellungnahmen im EuGH-Verfahren zur Rechtmäßigkeit von Artikel 17 formuliert worden sind. In ihren mündlichen Stellungnahmen argumentierten sie, dass das nachträgliche Wiederherstellen legaler Inhalte nach einer Beschwerde keinen ausreichenden Schutz für das Grundrecht auf Meinungsfreiheit bietet. Stattdessen müssen Mitgliedstaaten Ex-ante-Maßnahmen einführen, die verhindern, dass legale Inhalte überhaupt erst gesperrt werden. Das Konzept der mutmaßlich erlaubten Nutzungen im Regierungsentwurf beinhaltet genau einen solchen Mechanismus. Dieser Mechanismus darf nicht weiter ausgehöhlt werden und muss unserer Ansicht nach an einigen Stellen noch verbessert werden. Noch eine letzte Bemerkung zum internationalen Kontext. Deutschland ist im Übrigen, anders wie oft behauptet, nicht der einzige EU-Mitgliedstaat, der derartige Regelungen zum Schutz von Nutzerrechten vorsieht. Sowohl Österreich und Finnland arbeiten an ähnlichen Konzepten, und selbst die Niederlande, die als bisher einziges EU-Land den Umsetzungsprozess abgeschlossen haben, hat sich die Möglichkeit offen gelassen, um über eine Verordnung solche Maßnahmen zu implementieren. Der deutsche Gesetzgeber hat hier also die Möglichkeit, das richtige Vorbild zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Keller. Als nächstes jetzt per Webex zugeschaltet Herr Möllers.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte in den folgenden 4 Minuten als jemand, der hier als Gutachter für die Rechteinhaber eingeladen wurde, 2 Beobachtungen zum Gesetz machen, die und dann sagen 3 Punkte herausheben, die allesamt verfassungsrechtlicher Natur sind. Ich bin also kein Urheberrechter, sondern als Verfassungsrechtler hier und als Europarechtler. 2 Beobachtungen zum Gesetz. Die erste Beobachtung ist, dass das Gesetz nach wie vor doch sehr stark dem Ideal des sozusagen einzelkämpfenden Urhebers folgt, der den Plattformen gegenübergestellt wird und vor den Plattformen geschützt werden muss. Während die Tatsache, dass wir in modernen Kontexten eigentlich immer arbeitsteilig agieren und dass jeder Urheber dann auf Verbreitungszusammenhänge, Organisation und Arbeitsteilung angewiesen ist, generell, mir scheint in dem Entwurf etwas kurz kommen, was man auch daran erkennt, dass es in der Begründung eigentlich Rechteinhaber, Verwerter und so weiter so gut gar keine Rolle spielen bei der Frage, wie hier Interessen abgewogen werden. Die 2. Beobachtung, die mir aufgefallen ist bei der Lektüre des Entwurfs und der Begründung, ist, dass Entwurf und Begründung teilweise erstaunlich weit voneinander abweichen. 2 Beispiele sind einerseits das Verhältnis von Individualabreden und Vergütungsabreden, in dem die Frage, wer welchen Vorrang genießt, in der Begründung anders eigentlich formuliert wird als in den gesetzlichen Formulierungen. Das 2. Beispiel sind die Auskunftsrechte, zu denen ich gleich noch etwas sagen werde, in 32d des Entwurfs, die in der Begründung sehr viel nachhaltigere Bedenken mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit formulieren, als sie in dem eigentlichen Gesetzentwurf zum Ausdruck kommen. Und hier sehe ich durchaus auch nach Spielräumen und vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit auch nach des Entwurfsgebers, wie er mit dem Interessenausgleich umgehen soll. Ich möchte zu 3 Fragen etwas konkreter sagen, aus einer verfassungsrechtlichen und einer europarechtlichen Sicht ganz kurz, die uns bedenklich erscheinen. Das erste ist in der Tat auch wiederum die Figur der mutmaßlich erlaubten Nutzung. Die Grenzen, die mutmaßlich erlaubte Grundnutzung mit relativ formellen Kategorien wie 15 Sekunden oder der Werkhälfte formuliert, erscheinen uns in der Tat verfassungsrechtlich sehr problematisch zu sein, weil sie in sehr vielen Konstellationen den eigentlichen kommerziellen Nutzwert des Eigentumsrechts komplett aushöhlen. In dem Augenblick, in dem wir es mit einem Produkt, einem Werk zu tun haben, dessen Kommerzialisierbarkeit sehr stark zeitabhängig ist das sozusagen auch innerhalb der Länge der sagen, Prüfverfahren im Grunde schon seinen kompletten wirtschaftlichen Wert verliert. In dem Augenblick ist das Eigentum als solches sozusagen ausgehöhlt und kann nicht mehr wirklich verwendet werden. Beispiele wurden ja schon in der Anhörung genannt. Verfassungsrechtlich bedeutet das, dass man hier sagen, die Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit und dem Eigentumsrecht auch dahingehend sagen, doch formulieren muss, sich klarzumachen, dass ein Eigentumsrecht, das dann sagen, keine wirtschaftliche Untermauerung mehr hat, in der Tat auch sagen, im Grunde nicht mehr wirklich relevant ist im Verhältnis zu den anderen Grundrechten. Das kann man europarechtlich, glaube ich, auch doch durchaus auch so formulieren, dass man sagen muss, dass der Begriff der Schranke und der, sagen, des Numerus Clausus der Schranke ja nicht so verstanden werden kann, dass sagen, etwas nur dann keine Schranke ist, wenn es nicht als Schranke bezeichnet wird, sondern dass in der Tat natürlich die Merkantilisierbarkeit und Kommerzialisierbarkeit darüber entscheidet, ob er das eine Schranke im Urheberrecht darstellt. Und wir hier deswegen schon davon ausgehen müssen, dass trotz der anderen Bezeichnung hier tatsächlich eine Schranke vorliegt und wir deswegen doch starke Bedenken hatten, ob diese Regelung in der Form nicht gegen Unionsrecht verstößt, weil sie eben doch de facto eine neue Schranke einführt. Der zweite Punkt, den ich erwähnen will, ist der Direktvergütungsanspruch, der ja von meinem Vorredner schon kritisch angesprochen wird. Auch wir sehen hier im Grunde eine Doppelung von bereits bestehenden Ansprüchen der Urheber, die jetzt nochmal übersichert mit einem neuen Anspruch versehen werden, der aber doch vielen Urheberinnen und Urhebern eigentlich gar nicht wirklich nutzt. Vorbild für die Regelung ist letztlich 20b Urhebergesetz, eine Norm, zu der eigentlich in jedem Kommentar drin steht, dass sie a. nicht funktioniert und b. überflüssig ist und die letztlich dazu führt, dass wir es sozusagen mit Blick auf die Möglichkeiten der Verwertungsgesellschaften, die in der Regelung erwähnt werden, sehr schwer haben, hierzu zu sagen, auch effizienten und für die Urheberinnen und Urheber guten Ergebnissen bei der Aushandlung von Rechten zu kommen. Europarechtlich wiederum ist daran zu erinnern, dass die Richtlinie großen Wert darauf legt, Vertragsfreiheit zu schützen und sagen, keine Zwangskontrahierung vorsehen will. Die Regelung, so wie sie jetzt ist, nämlich ein Direktvergütungsanspruch, der nicht wirklich, sagen wir, sagen, nicht abtretbar ist, mit dem derjenige, der ihm zusteht oder diejenige nicht wirklich handeln kann, im Ergebnis halt keine wirkliche Vertragsfreiheit ermöglicht, sondern eine Art von Zwangskontrakt. Und das verstößt dann am Ende auch, zweiter Punkt, vermutlich dann doch gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 12, die ja im Jahr 2013 mit einer Entscheidung zum Urhebervertragsrecht nochmal deutlich gemacht wird, dass wir an einem Punkt gekommen sind, in dem die Rechtfertigungslasten für solche Eingriffe in die Vertragsfreiheit doch etwas härter formuliert werden müssen. Letzter Punkt, ich glaube, die Uhr hat etwas zu früh angefangen zu laufen. Meine sieht jedenfalls noch eine halbe Minute mehr vor.
Sekunden zu früh. Bitte? Zu laufen. Das waren 3 Sekunden zu früh, ich habe das geguckt.
Dann allerletzter Punkt, die Auskunftsrechte, die sehr, sehr starke, sagen bürokratischen Aufwand für die Industrie machen, die nicht branchenspezifisch formuliert sind, obwohl das im Europarecht ja möglich wären. Und die vor allem aber, und das scheint mir verfassungsrechtlich ein durchgreifender Punkt zu sein, eigentlich von dem Grundsatz abgehen, dass auch die Urheberinnen und Urheber sich um ihre eigene Rechtedurchsetzung zumindest bemühen müssen. Ein anlassloses Auskunftsrecht führt dazu, dass auch die Urheber, die im Grunde die Obliegenheit haben müssen, sich also durch Auskunftsbitte ihre Rechteverfolgung durchsetzen zu können, hier im Grunde von dieser Obliegenheit enthoben werden. Das kann man machen, aber verfassungsrechtlich ist es sicherlich nicht fundiert und würde in der Abwägung dazu führen, dass da auf der einen Seite ein Eingriff in die Berufsfreiheit steht, auf der anderen Seite aber eigentlich kein wirklich verfassungsrechtlich relevanter Befund. Vielen Dank.
Vielen Dank, das war jetzt schon deutlich zu viel. Dafür wird es dann nachher wahrscheinlich bei den Antworten kürzer, aber als Professor kann man natürlich sagen, man redet gerne und wir reden alle gerne hier. Als nächstes hat das Wort Frau Rehler, die ich diesmal im Saal begrüße. Ich erinnere mich noch genau daran, beim letzten Mal war es genau umgekehrt, da war ich im Saal und Sie aus USA zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Für die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist der Schutz legaler Meinungsäußerungen vor der Sperrung durch Uploadfilter von jeher ein Kernanliegen. Knapp 200.000 Menschen sind deshalb auch gegen die Urheberrechtsrichtlinie auf die Straße gegangen. Es ging dabei nie darum, UrheberInnen ihr Grundrecht auf den Schutz ihrer geistigen Schöpfungen abzusprechen. Ein fairer Ausgleich der Grundrechte aller Betroffenen erfordert aber, dass Inhalte, die eben nicht gegen das Urheberrecht verstoßen, frei ausgetauscht werden können. Deutschland ist nun so oder so zur Umsetzung der Richtlinie verpflichtet. Aber der Bundestag sollte beachten, dass die Vereinbarkeit des Artikel 17 der Richtlinie mit der EU-Grundrechtecharta akut in Frage steht. Der Europäische Gerichtshof wird wohl erst nach der Bundestagswahl urteilen, aber in der Vergangenheit hat der Gerichtshof Filterpflichten zur Durchsetzung des Urheberrechts stets abgelehnt. Eine solche Verpflichtung zur generellen Filterung würde die Freiheit der Meinungsäußerung der Nutzer verletzen, weil die Gefahr bestünde, dass das Filtersystem nicht hinreichend zwischen einem unzulässigen und einem zulässigen Inhalt unterscheiden kann. Das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte des Generalanwalts, der bereits nächste Woche seine Schlussanträge im EuGH-Verfahren zu Artikel 17 vorlegen wird. Die mündliche Verhandlung in diesem Gerichtsverfahren hat sich deshalb ganz überwiegend mit der Frage beschäftigt, ob Artikel 17 zur Sperrung legaler Inhalte führen wird. Alle EU-Institutionen haben einhellig beteuert, das darf nicht passieren. Denn in Artikel 17 steht, dass legale Inhalte in keiner Weise beeinträchtigt werden dürfen. Die EU-Kommission hat vor Gericht erklärt, dass die Mitgliedstaaten Ex-ante-Maßnahmen einführen müssen. Herr Keller hat es auch erwähnt. Also Regeln, die verhindern, dass legale Inhalte überhaupt erst gesperrt werden. Eine nachträgliche Freischaltung legaler Inhalte nach einer Beschwerde reicht nicht aus. Die Bundesregierung setzt diese Vorgabe durch das Konzept der mutmaßlich erlaubten Nutzung um. Sie kommen ausschließlich zum Tragen, wenn Rechteinhaber den Einsatz von Uploadfiltern verlangen. Plattformen können deshalb dem Filtern auch nicht durch Lizenzabschlüsse entgehen. Wenn ein Rechteinhaber die Filterung verlangt, dann müssen sie diese bestmöglichen Anstrengungen vornehmen. In diesen Fällen also soll durch die mutmaßlich erlaubte Nutzung die Sperrung legaler Uploads verhindert werden. Wer ausgerechnet diesen Aspekt des Gesetzesentwurfs schwächen will, der steuert geradewegs in die Europarechtswidrigkeit. Die mutmaßlich erlaubten Nutzungen wurden aber bereits zu stark verwässert. Damit es doch zur systematischen Sperrung legaler Nutzungen kommt, muss der Bundestag hier dringend noch mal nachbessern. Besonders wichtig ist es dabei, das Flagging für alle legalen Inhalte zu ermöglichen, nicht nur solche, die auf Urheberrechtsschranken basieren. Ansonsten würden gerade die NutzerInnen bestraft, die sich durch den Kauf von Lizenzen oder die Verwendung von Creative Commons um die Rechteklärung selbst gekümmert haben. Auch die Bagatellgrenzen müssen angehoben werden, damit es nicht zur automatischen Sperrung von Inhalten mit rein zufälligen Übereinstimmungen kommt. Allein der Name der Urheberrechtsrichtlinie ist länger als 160 Zeichen lang. Schließlich hat der europäische Gesetzgeber entschieden, dass Karikaturen, Parodien und Pastiches legalisiert werden müssen, um die Meinungsfreiheit zu schützen, und zwar ohne Abstriche. Der Europäische Gericht, es ist deshalb unzulässig, dass die Bundesregierung versucht, diese Schranke durch zusätzliche Voraussetzungen einzuschränken. Schließlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat wiederholt betont, dass das Internet und insbesondere auch kommerzielle Plattformen wie YouTube ein wichtiges Mittel zur Ausübung der Meinungsfreiheit darstellen. Für ExiljournalistInnen sind sie oft der einzige Weg, ihr Publikum zu erreichen. Es gibt zahlreiche Beispiele für den gezielten Missbrauch von Uploadfiltern zur Unterdrückung kritischer Berichterstattung. Ein Gesetz, das die Sperrung von Inhalten verlangt, deren Rechtswidrigkeit nicht gerichtlich festgestellt wurde, muss deshalb zwingend Schutzvorkehrungen enthalten, die dafür sorgen, dass nur offenkundig rechtswidrige Inhalte gesperrt werden. Nur so kann die Meinungsfreiheit geschützt werden. Ich hoffe, dass der Bundestag dieser wichtigen Aufgabe nachkommt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Reda. Als nächstes hat das Wort Frau Schlösser. Norbert, Herr Schlösser.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sascha Schlösser. Ich bin Rechtsanwalt seit 17 Jahren und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht seit fast 10 Jahren und vertrete fast ausschließlich Lichtbildner und Urheber in Rechtsstreitigkeiten über Lichtbilder und Lichtbildwerke, auch gegenüber Agenturen und Plattformen. Ich bin also an der Front tätig. Also ich betrachte das ganze Thema nicht so akademisch wie Sie. Die Stellungnahme, die ich abgegeben habe, ist also aus Sicht des Anwalts und des Urhebers erfolgt. Und das Urheberrecht ist Urheberschutzrecht und das muss auch so bleiben, beziehungsweise das muss wieder hergestellt werden. Momentan gibt es da eben beim Ist-Zustand deutliche Defizite. Ich habe versucht, den Ist-Zustand aus meiner Praxis zu beschreiben. Der ist gekennzeichnet durch Unklarheiten auf allen Ebenen, bei den Nutzern, bei den Urhebern, bei den Gerichten und teilweise auch bei den Rechtsanwälten. Also ich habe auch Vorschläge gemacht, was diese Unklarheiten angeht. Also ich habe zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, wie man den Urhebernennungsanspruch konkreter fassen könnte. Das ist ein ganz wesentlicher urheberpersönlichkeitsrechtlicher Anspruch, der immer wieder zu Problemen führt. Die Praxis ist gekennzeichnet von einer massenhaften Erstellung von Werken durch immer weniger professionelle Akteure. Und das auch wieder auf allen Ebenen. Die Urheber sind weniger professionell, die Nutzer. Die Justiz hat derzeit Probleme beim Nachwuchs und bei der Besetzung der Senate. Und das erzeugt massenhaft Konflikte und Rechtsstreitigkeiten. Und es ist auch ganz wesentlich, im Blick zu behalten, dieses große Ungleichgewicht der Akteure, was die Nutzer einerseits und die Verwerter andererseits angeht. Da begrüße ich auf jeden Fall die Regelungen, die hier zur angemessenen Vergütung in Angriff genommen wurden. Die Reform ist ja eine getriebene Reform. Eigentlich bräuchte man eine komplette Reform, die sozusagen das Urheberrecht auf das Niveau bringt, dass es auch der tägliche Nutzer, auch der Influencer versteht. Also als getriebene Reform sind wir hier den Vorgaben des EuGH unterworfen. Und da habe ich das Gefühl, dass der Vorschlag hier noch nicht die weite Auffassung des EuGHs zu den Schrankenregelungen berücksichtigt. Das ist so ein bisschen eine typische deutsche Eigenschaft, dass man die Regelungen und die Grundsätze, die man einmal aufgestellt hat, am besten auch in die Zukunft versucht zu erhalten. Also der Untote dieser Reform ist so ein bisschen die freie Benutzung aus § 24 Absatz 1 Urhebergesetz, der sich auch in den neuen Formulierungen immer wieder findet. Ich halte das für nicht mit der Rechtsprechung des EuGH in Einklang zu bringen. Zu den Upload-Filtern, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, da ist auch schon viel gesagt worden, das will ich nicht im Detail wiederholen. Das ist einmal die Gefahrgeneigtheit, dass wir uns hier sozusagen eine gewollte oder ungewollte Zensur ins Haus holen, ermöglichen. Die Filter sind rechtlich, selbst auch aus europarechtlicher Sicht, fragwürdig. Und sie sind, das ist jetzt die Sicht als Anwalt, sie sind auch gar nicht nötig. Denn die Anwälte und mit den Urhebern zusammen, also treibende Kraft natürlich der Urheber, sind durchaus in der Lage und gewillt, Urheberrechte auch gegenüber Agenturen und Plattformen durchzusetzen. Wir haben ja da auch als Anwälte inzwischen LegalTech als Unterstützung und für den Lichtbildbereich kann ich sagen, ist fast ausgeschlossen, dass eine unrechtmäßige Lichtbildverwendung, Zugänglichmachung noch unentdeckt bleibt. Wichtig ist vielmehr Auskunftsansprüche, das ist hier gut in Angriff genommen worden. Da wünsche ich mir nur eine Zusammenfassung auch der allgemeinen Ansprüche, damit wir das sozusagen als Anwendergesetz alles auf einen Blick haben. Zur Urhebernennung habe ich einen Vorschlag gemacht und für uns wäre wichtig als Anwälte, dass wir eine ähnliche Regelung wie im Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben, wonach die Plattform oder die Agentur jeweils verpflichtet ist, einen Zustellbevollmächtigten im Inland zu stellen. Das wäre mein Vorschlag. Und als Anregung noch für die Diskussion, das ist auch schon gesagt worden, die Dienstanbieter werden hier in die Haftung genommen. Und inwieweit ist denn überlegt worden, wenn der Nutzer hier verpflichtet wird, zu flaggen, also zu kennzeichnen, dass hier ausgeschlossen ist, dass die Plattform sich letztlich dort im Wege der Haftung des Nutzers dort beim Nutzer wieder schadlos hält. Da sehe ich dann die nächste Welle von möglichen Konflikten auf uns zukommen. Soweit zu meiner Stellungnahme. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schlösser. Das war etwas überzogen, aber Herrn Möllers haben Sie noch nicht erreicht. Insofern geht es jetzt weiter mit Frau Specht-Riemenschneider und ich darf gleich schon die Kolleginnen und Kollegen bitten, ihre Wortmeldungen in den Chat zu schreiben. Dann habe ich die nämlich zum Ende des letzten Einführungsvortrages bereits vorliegen, und zwar in den Chat schreiben und nicht mit Hand heben. Das ist für mich einfacher zu sehen. Danke. Frau Specht-Riemenschneider hat das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Ich beziehe meine Stellungnahme allein auf das Urheberrechtsdienstanbietergesetz, das ich von einigen Änderungsbedürfnissen abgesehen tatsächlich für das Beste halte, was dem Urheberrecht passieren kann. Warum? Bei jeder urheberrechtlichen Regulierung sind nicht nur die grundrechtlich geschützten Rechte und Interessen der Rechtsinhaber, sondern auch die durch die Schrankenbestimmungen geschützten und unionsgrundrechtlich verbürgten Kommunikationsgrundrechte der Nutzer zu berücksichtigen. Für den Fall der Einführung automatisierter Filterpflichten, wie es durch Artikel 17 DSM-Richtlinie geschieht, hat der EuGH auch mehrfach explizit entschieden, dass die Kommunikationsgrundrechte der Nutzer hierdurch elementar betroffen werden und dass eine solche Vorgabe ohne entsprechende Nutzerrechte eben gerade nicht mit den unionsrechtlich garantierten Kommunikationsgrundrechten vereinbar ist. Das Vorsehen von Nutzerrechten bei der Umsetzung von Artikel 17 der SM-Richtlinie ist daher, und das möchte ich hier äußerst deutlich betonen, alternativlos. Und zwar sowohl was Ex-ante als auch was Ex-Post-Schutzmechanismen betrifft. Herr Keller erklärte bereits, warum. Worum geht es den Nutzerrechten im Gesetzesentwurf? Ich habe das Gefühl, da wird einiges noch durcheinander geschmissen. Es geht doch darum, dass noch bevor Inhalte auf einer Plattform online gestellt werden, die Rechteinhaber die Möglichkeit bekommen, zu verlangen, dass diese Inhalte dann, wenn sie das Urheberrecht verletzen, automatisiert blockiert werden. Einverstanden. Automatisierte Filter können, Julia Reda sagte es, aber nicht immer zuverlässig entscheiden, ob tatsächlich eine rechtswidrige Nutzung vorliegt oder ob die Nutzung eines urheberrechtlich relevanten Inhalts von einer Schrankenbestimmung, zum Beispiel von der Parodiefreiheit, gedeckt ist. Nutzer haben daher die Möglichkeit, gegen eine aus ihrer Sicht erfolgende unrechtmäßige Blockierentscheidung Beschwerde einzulegen, und der Dienstanbieter muss seine Entscheidung dann überprüfen. Daneben enthält der Nutzer noch die Möglichkeit, während der Prüfdauer von eben nicht mehr als einer Woche eine Online-Stellung von Inhalten unter hohen Voraussetzungen bis zu einer Entscheidung über ihre Rechtswidrigkeit oder ihre Rechtmäßigkeit zu verlangen. Das heißt, wir sprechen, und auch das möchte ich sehr deutlich sagen, von Beschwerdemöglichkeiten der Nutzer gegen ein unberechtigtes Blockieren, von zulässigen Nutzungshandlungen und von einem Anspruch auf Online-Stellung gewisser, wahrscheinlich ohnehin zulässiger Inhalte für einen äußerst begrenzten Zeitraum unter hohen Voraussetzungen, wobei Rechteinhaber über den Mechanismus des Red Button immer noch die Möglichkeit haben, selbst diese äußerst zeitlich begrenzte Online-Stellung noch zu verhindern. Es geht also um rudimentärste Nutzerbefugnisse und gerade nicht um die Legalisierung offensichtlicher Pirateriefälle. Und übrigens profitieren von diesen Nutzerrechten nicht nur Nutzer, sondern gerade auch Kleinkreative. Zu den Regelungen im Einzelnen möchte ich hier 4 Bemerkungen machen. Kleinstnutzung, die Regelung betreffend geringfügige Nutzung in 10, ist keine eigenständige Schrankenbestimmung, anders als der Referentenentwurf, sondern eine temporär bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens geltende widerlegliche Vermutung, dass die aufgeführten Nutzungshandlungen bei zusätzlichen Vorliegen der Voraussetzungen des 9 Absatz 2 unter die Schrankenbestimmung des 5 fallen. 10 gestattet daher geringfügige Nutzungen mitnichten generell, sondern eben nur bei Vorliegen zusätzlicher Voraussetzungen. 10 ist Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und Umsetzung der Verpflichtung aus Artikel 17 Absatz 7, weil ein strategisches Overblocking hierdurch verhindert wird und verhindert werden soll. Ich halte es für wahrscheinlich, dass diese Argumentation auch vor dem EuGH hält. Der Primärmarkt wird durch die Regelung übrigens schon deshalb nicht betroffen, weil auch für Kleinstnutzung die Verpflichtung zum Erwerb von Lizenzen gilt und die Rechteinhaber daher vergütet werden. Zweitens, Nutzerflagging. 11 Absatz 1 gestattet, anders als die Vorgängerregelung im Referentenentwurf, nicht mehr die Kennzeichnung als gemeinfrei oder vertraglich erlaubte Nutzung. Wenn die urheberrechtliche Schutzfrist aber abgelaufen ist oder eine Lizenz eingeräumt wurde, sehe ich nicht, weshalb diese Inhalte nicht auch von dem Anspruch auf Online-Stellen bis zur Entscheidung über die Rechtmäßigkeit, Rechtswidrigkeit erfasst sein sollten. Drittens, Red-Button-Lösung. Ich halte das Interesse an der Eindämmung von Nutzermissbrauch durchaus für berechtigt. 14 Absatz 4 sollte daher beibehalten werden. Die Anforderungen an einen vertrauenswürdigen Rechteinhaber sollten aber nach objektiven Kriterien im Gesetz normiert werden. Und schließlich, Karikaturen, Parodien, Zitate sollten vergütungsfrei gestellt werden. Sie berühren schon nicht die Auswertung auf dem Primärmarkt und sind schon aus diesem Grunde gar nicht vergütungsbedürftig. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Stech-Riebensteiner. Und als letztes hat das Wort außer der Reihe, wie angekündigt, Herr Pfennig. Bitte schön. Mikrofon entstummen.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Möglichkeit, hier das Wort zu ergreifen für die Urheberinnen und Urheber, die ja von diesem Gesetz im Wesentlichen betroffen sind. Ich verweise auf die ausführliche Stellungnahme der Initiative Urheberrecht zu diesem Gesetzentwurf vom 10.3., die wir zitiert haben in meiner Kurzstellungnahme, und beschränke mich auf 3 Schwerpunkte, zu denen ich mich hier heute äußern möchte. Das erste ist die Neuregelung der Verantwortung im Dienstanbietergesetz. Der zweite Punkt ist Urhebervertragsrecht, darunter insbesondere der Direktvergütungsanspruch. Und der dritte Punkt ist die Neuregelung des Verhältnisses Nutzer und Dienstanbieter mit Urhebern. Dazu hat ja Frau Specht gerade schon eine wunderbare Erläuterung gegeben. Da kann ich mich kurz fassen. Zur Neuregelung der Verantwortung aus Paragraph 1 Urheber-DAG möchte ich sagen, dass wir es sehr begrüßen, dass hier endlich dieser Widerspruch zwischen Uploadern, Nutzerinnen und Nutzern und den Urhebern und ausübenden Künstlern durch die Neukonzeption der Richtlinie beseitigt wird, hoffentlich für die Zukunft da Frieden geschaffen wird. Und ich möchte nur in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass wir jedenfalls der Auffassung sind, dass dieser Paragraph 2 im Urheberdack die Urheberinnen vor allen Dingen von Bildern gegenüber den anderen Urhebern deswegen benachteiligt, weil hier als Voraussetzung für eine Vergütungspflicht der Dienstanbieter eine Konkurrenz von verschiedenen Anbietern in diesem Metier und bei diesen Repertoires gefordert wird. Der besteht aber nicht. Dieser Konflikt muss hier ausgeklammert werden aus dem Paragraphen 2. Dazu haben wir Vorschläge gemacht. Schließlich sind wir der Meinung, dass die Vertragsabschlusspflicht nach § 4 Urheberdack durch die Formulierung, dass der Dienstanbieter seine Pflicht erfüllt, sofern er Nutzungsrechte, die ihm angeboten werden, vertraglich annimmt, nicht ausreicht, sondern es ist vielmehr erforderlich klarzustellen, dass der Dienstanbieter seinerseits verpflichtet ist, auf die Rechtsinhaber zuzugehen und zu versuchen und sich zu bemühen, die Rechte zu erwerben. Es gibt dazu genügend Verwertungsgesellschaften und Verwerterorganisationen, die das auch gewährleisten können. Zum Urhebervertragsrecht. Es ist hier schon einiges gesagt worden zum Direktvergütungsanspruch. Aus unserer Sicht ist dieser Direktvergütungsanspruch Kern der Debatten im Europaparlament gewesen und er wird auch deutlich hervorgehoben durch den Beschluss der Bundesregierung, der gefasst wurde und formuliert wurde bei der Zustimmung zum Inkrafttreten der Richtlinie oder zum Abschluss der Richtlinie, als nämlich gesagt wurde, im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen die Künstlerinnen und Künstler. Und dieses ist in einem neuen Verwertungsgebiet, nämlich hier in einem Verwertungsgebiet, wo es darum geht, die Uploads der Nutzer und die daraus gezogenen Gewinne der Plattformen gerecht zu vergüten, nur zu erreichen, wenn man hier tatsächlich die Urheberinnen und Urheber und die Künstler an der Quelle beteiligt, nämlich dort, wo die Plattformen Geld bezahlen. Es ist falsch, wenn gesagt wird, diese Ansprüche seien bisher schon in den Verträgen enthalten gewesen. In den bisherigen Verträgen sind Online-Nutzungen äußerst mickrig behandelt worden. Diese Beteiligungsquoten stammen zum großen Teil aus einer Epoche, als das Urheberrecht noch gar keine Rolle spielte. Dieser Direktvergütungsanspruch ist aus unserer Sicht deswegen unbedingt erforderlich und er hat sich auch bewährt, nämlich in den Bereichen der Videovermietung und der Kabelweiterleitung und der § 20b Absatz 2. Herr Kollege Möllers, der ist durchaus erfolgreich gewesen, genauso wie der Anspruch auch bei der Beteiligung an Videovermietung, weil da nämlich richtig Geld geflossen ist, und zwar direkt in die Taschen der Verwertungsgesellschaft, der Urheberinnen und der Künstler. Also deswegen muss dieser Direktvergütungsanspruch nach § 4 Absatz 3 unbedingt erhalten bleiben. Er ist eine Grundlage der erfolgreichen Umsetzung dieser Richtlinie. Er darf aber nicht für die Inhaber verwandter Schutzrechte, die ihre Rechte auf industrielle Tätigkeit stützen, ausgedehnt werden. Das ist ja schon von einigen Vorrednern gesagt worden. Dieser Direktvergütungsanspruch darf nur für Kreative, also für Urheberinnen und Urheber und Künstlerinnen und Künstler angesetzt werden. Das Urhebervertragsrecht, wenn ich schon dabei bin, muss in einigen Punkten noch präzisiert werden. Auch der Auskunftsanspruch, besonders in der Lizenzkette, ist nicht ausdrücklich hier formuliert worden, so wie es die Praxis erfordert. Es muss unbedingt das Verbandsklagerecht in Erweiterung des § 36b in Angriff genommen werden. Dazu haben die Gewerkschaften dem Rechtsausschuss ein spezielles Forderungspapier vorgelegt vor kurzem. Und schließlich halten wir es auch für ganz wichtig, das ist hier auch heute nicht problematisiert worden, dass bei der Urheberbeteiligung bei Presseleistungsschutzrecht und Buchverlegerbeteiligung eine Quotierung, der für die Urheber vorgesehen ist, das haben sie schon gemacht. Schließlich noch ein Wort zu der Neuordnung des Verhältnisses zwischen Nutzern und Kreativen. Hier ist von Frau Specht ja schon sehr viel dazu gesagt worden. Ich möchte noch hinzufügen, nur zu diesem einen Punkt der Definition der geringfügigen Nutzungen. Da ist in der Tat diese Quantifizierung nicht praxisgerecht, insbesondere nicht bei Bildern. Wir haben erlebt, dass in der technischen Entwicklung von Speichermöglichkeiten Revolutionen stattgefunden haben und es kann sehr gut sein, dass diese prozentualen Quotierungen in kurzer Zeit überholt werden von der Praxis. Deswegen sind wir der Meinung, man muss diese geringfügigen Nutzungen nicht etwa erweitern, wie Frau Reda das gesagt hat, sondern muss sie so präzisieren, dass sie praxisgerecht sind und Bezeichnungen bei der Pastilschranke zum Beispiel, die ins Gesetz hier reinkommen sollen, in die Begründung, die Memes oder sonst etwas, würde ich, wenn wir empfehlen, unbedingt zu vermeiden. Denn wer weiß, was in einem Jahr aus den Memes geworden ist, dann ist dieser Begriff vielleicht gar nicht mehr in der Praxis üblich und es sind ganz andere Nutzungen da. Also da muss man etwas allgemeiner formulieren und ich denke, das sollte auch möglich sein. Schließlich noch ein Wort zum Abschluss. Es ist ja hier wie so ein Gespenst aus dem Schrank das E-Lending über den Bundesrat verständlicherweise ins Gespräch gebracht worden. Wir aus der Urhebersicht sind nicht dagegen, das E-Lending zu regulieren. Wir finden aber jetzt in allerletzter Minute, das in ein Gesetzgebungsverfahren Hoppelhopp einzuführen, ist nicht angebracht. Die Beschwerden der Verleger teilen wir zumindest insofern, als wir finden, dass hier gründlich nachgedacht werden muss, bevor man diesen Komplex regelt. Es lohnt sich, darüber sich Gedanken zu machen, ist ein wichtiger Punkt, aber er muss bedacht werden und er sollte nicht im Eilverfahren jetzt noch in dieses Gesetz eingefügt werden. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Ja, vielen Dank, Herr Wennig. Sie haben auch mehr geredet als eigentlich vorgesehen, aber da Sie ohnehin vor der Klammer waren, habe ich das nicht vorher mit scherzhaft kritischen Bemerkungen angesprochen. Bei mir gab es inzwischen eine Reihe von Wortmeldungen. Ich lese mal vor, wer bei mir angekommen ist und würde dann auch in dieser Reihenfolge aufrufen. Als erstes hatte sich gemeldet Herr Heveling, dann Frau Sitte, Frau Rössler, Herr Schipanski, Herr Müller-Böhm und Herr Post. Das wäre jetzt die Reihenfolge und dann können wir gleich starten mit Herrn Heveling.
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen herzlichen Dank. Ein herzliches Dankeschön auch an die Sachverständigen für ihre Beiträge. Wir haben ja wirklich ein sehr komplexes Paket da auf dem Tisch liegen, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Ich gehe ja auch direkt in die Fragen hinein. Zeit für Stellungnahmen haben wir bei anderer Gelegenheit, aber die Zeit ist heute ja auch kompakt. Deswegen von mir direkt zwei Fragen. Eine Frage an Herrn Hensch und eine Frage an Herrn Hüffer. An Herrn Hensch, das Thema Red Button hatten Sie in Ihrem Beitrag gestreift. Die Frage, ob man an der Stelle auch noch einmal Veränderungen vornehmen sollte. Frau Frank hatte in ihrem Beitrag gesagt, es gibt ja jetzt schon eingeübte Verfahren, die funktionieren zwischen Rechteinhabern und den Plattformen, um mit den Problemen umzugehen. Jetzt sieht das Umsetzungsgesetz beim Red Button einen händischen Auslöser für die Hinweise vor. Die Frage, das wäre natürlich ein Rückschritt gegenüber dem jetzigen eingeübten Verfahren. Die Frage ist, das eine Stelle, über die man noch mal nachdenken muss, mit dem Blick auch auf sozusagen Verfahrensaugenhöhe und gerade mit Blick auf die Live-Berichterstattung, die Sie ja auch angesprochen hatten. Meine zweite Frage richte ich an Herrn Hüffer, kurz noch mal zum Presseleistungsschutzrecht. Da die Frage, wie Sie es bewerten, wird das Presseleistungsschutzrecht den Verlegern eben auch tatsächlich helfen, auch vor dem Hintergrund der mutmaßlich erlaubten Nutzung beim Urdag, was 160 Zeichen angeht und auch vor dem Hintergrund, dass es ja mittlerweile schon eine ganze Reihe von Vertragsregelungen mit Plattformen wie Google und Facebook durch Presseverlage gibt. Also wie fügt sich das Presseleistungsschutzrecht an der Stelle in das Konzert der Rechte und Lizenzen ein?
Vielen Dank, Herr Heveling. Als nächstes an Frau Sitte.
So, jetzt habe ich die Stummschaltung aufgehoben. Ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen, auch für die zugeschickten und die heutigen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Keller mit Blick auf das E-Lending. Da haben Sie unter anderem in Ihrer Stellungnahme, wie andere auch, auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes von 2016 hingewiesen. Wir werden jetzt immer konfrontiert, dass das alles furchtbar überraschend und also sozusagen eine Sturzgeburt wäre. Dazu hätte ich gern von Ihnen eine kurze Erklärung und mit welchen Konsequenzen eine Verschiebung beispielsweise verbunden wäre, wenn wir es eben genau jetzt nicht regeln. Und die zweite Frage richtet sich an Herrn Pfennig, insbesondere mit Blick auf die Direktvergütung. Da wurde ja quasi Direktvergütung und Lizenzverträge wie kommunizierende Röhren betrachtet. Ich verkürze das jetzt bewusst. Gute Direktvergütungsverhandlungen würden bedeuten, dass nachwirkend in den Lizenzverträgen dann eventuell die Urheber schlechter abschneiden. Könnten Sie uns aus dem Blickwinkel auch der Verwertungsgesellschaftspflicht nochmal beschreiben, wie Sie das betrachten und was das bedeutet aus Ihrer Sicht auch für existierende Lizenzvereinbarungen? Verhandelt werden muss ja so und so oder so, aber der Direktvergütungsanspruch ist ja auch ein Ergebnis eines Ist-Zustandes. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Sitsche. Gleich weiter zu Frau Wassner.
Ja, vielen Dank für die umfangreichen Stellungnahmen. Und von mir aus könnte die Anhörung insgesamt noch viel länger dauern, weil wir, glaube ich, viele, viele Punkte haben und das so ein bisschen kreuz und quer geht. Ich versuche es mal jetzt zwei Fragen an Professor Specht-Riemenschneider zu stellen. Und zwar das eine ist, Sie sind ja darauf eingegangen, wie die Nutzerinnenrechte gewahrt werden können, auch im Hinblick auf verfassungsrechtliche oder EU-Konformität. Und Sie haben sich ja explizit gegen eine Vergütung von Zitaten, Parodien, Karikaturen und so weiter ausgesprochen, sowohl hinsichtlich § 5 UrDAG im digitalen Bereich als auch § 51a Urhebergesetz. Können Sie einmal die Gründe dafür genauer erläutern? Und dieses andere Thema ist die Frage von Informationen für Nutzerinnen für ein potenzielles Beschwerdeverfahren, weil da entnehme ich Ihrer Stellungnahme, dass Ihnen das zu wenig ist, was im § 19 Absatz 2 UrDAG geregelt ist. Und vielleicht können Sie sagen, wie Sie diese Auskunftsansprüche erweitern würden, was dafür erforderlich sei.
Vielen Dank, Frau Rostner. Als nächstes Herr Schipanski.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren Sachverständigen. Ich darf auch gleich direkt in die Fragen einsteigen. Zwei Fragen an die Frau Frank. Ich möchte an Ihr Statement anknüpfen. Frau Frank, Sie hatten als erste Problematik nochmal aufgeworfen, dass der jetzige Entwurf zu dem alten Entwurf bei dem § 4 Absatz 2 Ziffer 1 Urheberrechtsdienstleisteranbietergesetz einen Neuregelung hat, nämlich jetzt haben wir stehen, ihrer Art nach offensichtlich in mehr als geringfügigen Mengen öffentlich wiedergeben. Und ursprünglich stand er da typischerweise. Vielleicht könnten Sie noch mal aufzeigen, was das jetzt für Sie bedeuten würde oder warum Sie, so hatte ich Sie verstanden, mit der alten Regelung des typischerweise besser leben könnten. Die zweite Frage knüpft sich an den Punkt 4 an, den Sie ausgeführt haben. Dort haben Sie ja nochmal dargestellt, wenn Sie als Plattform dieses Beschwerdeverfahren abschließen, was dann eigentlich für Haftungsfragen auf Sie zukommen. Vielleicht könnten Sie das einfach nochmal klarstellen, wie Sie die jetzige Haftungsregel beurteilen und was Ihnen faktisch an der jetzigen Haftungsregel fehlt.
Danke, Herr Kanzler. Als nächstes Herr Müller-Böhm.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an die 10 Sachverständigen für die ausführlichen Erläuterungen. In der Tat, es ist ja ein sehr, sehr weites Feld, was wir heute in kurzer Zeit zu beraten haben. Deswegen versuche ich mal mit meinen zwei Fragen auch da an der Stelle noch um Aufklärung zu erwirken. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Möllers. Wir haben ja in den Paragraphen 9 fortfolgende UrDAG die Figur der mutmaßlich erlaubten Nutzung und beispielsweise diese vielfach genannten 15-sekündigen Ton- oder Filmspuren. Jetzt ist es ja nun so, dass ja wahrscheinlich diese mutmaßlich erlaubte Nutzung so in der Form nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist und zudem ja auch einige verfassungsrechtliche Fragen da aufgeworfen werden. Da wäre was wären denn hier notwendige Änderungen an den Teilen, damit wir halt eben hier eine sowohl verfassungs- als auch europarechtskonforme Regelung schaffen? Und meine zweite Frage richtet sich an Frau Frank bezüglich des Direktvergütungsanspruchs. War ja jetzt hier auch schon einige Male Thema. Und zwar ist der ja halt eben im UrDAG zwangsweise dann auch ein verwertungsgesellschaftswichtiger Anspruch. Und insofern wundert uns das halt eben schon, da ja hier durchaus auch lukrative Lizenzen zwischen den Verwertungsgesellschaften, nicht zwischen den Verwertungsgesellschaften, sondern zwischen den Urhebern und den Plattformen selber auch stattfinden könnten. Und wir fragen uns halt eben, ob diese Gleichmacherei da an der Stelle nicht auch Nachteile schaffen kann. Deswegen würden wir uns interessieren, ob Sie da in der Praxis Befürchtungen haben und vielleicht auch da, ob Sie der Meinung sind, ob man hier nicht einen verwertungsgesellschaftspflichtigen Anspruch neben einem individuellen Anspruch im Grunde doch im Gesetz gleichermaßen vorsehen müsste.
Vielen Dank, Herr Müller-Böhm. Als nächstes Herr Post.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage richtet sich an Julia Rieder. Die Nutzerrechte und die Wahrung der Meinungs- und Kommunikationsfreiheit sind ja, wie Sie in Ihrem Statement erwähnten, integrale Bestandteile der Richtlinie und die Voraussetzung für die Vereinbarkeit mit der Richtlinie sowie der EU-Grundrechte und schaffen ja erst die Grundlage dafür, Lizenzierungen und Vergütungen urheberrechtlich geschützter Werke dann auch umzusetzen. Der Entwurf schafft dafür das Konzept, dass auch eben Übersperrungen von legalen Inhalten auf den Plattformen, dass eben diese Sperrung von legalen Inhalten verhindert wird. Können Sie eben dieses Zusammenspiel von Upload-Filtern, dass man also legale Sperrungen vornimmt und mutmaßlich erlaubten Nutzungen in Bezug auf den Grundrechtsschutz allgemein, aber auch im Hinblick auf etwaige Anpassungsbedarfe näher ausführen? Das wäre meine erste Frage an Frau Julia Rieder. Meine zweite Frage richtet sich an Professor Dr. Dieter Frey. In den Diskussionen und Stellungnahmen, die uns im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens erreichten, scheinen immer wieder Missverständnisse über die Systematik bei der Blockierung von Inhalten und der Rechte der Nutzerinnen und Nutzer und Rechteinhaber mitzuspielen. Können Sie diese Unterschiede bei der Systematik der automatischen Blockierungen von Inhalten und dem klassischen Notice- und Takedown-Verfahren nochmals darstellen? Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Post. Und nun Herr Lutschak.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hätte zwei Fragen, die ich beide an Herrn Hensch bitte richten wollen würde. Und zum einen geht es mir nochmal um das Thema Pre-Flagging. Diese Selbstveranlagung, die es ja letztlich ist, können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, welche Auswirkungen ein solcher Mechanismus letztlich auf die Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes für die Online-Plattformen tatsächlich in der Praxis dann auch hätte? Das können Sie vielleicht ein bisschen verbinden mit der Aussage, die der Kollege von der FDP gerade getätigt hatte, dass das Regelungskonzept der neuen Folgende ja vermutlich nicht mit Unionsrecht vereinbar sei, diese mutmäßig erlaubten Nutzung. Vielleicht können Sie das nochmal in Zusammenhang bringen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist das Thema E-Lending. Da bekomme ich, wie wahrscheinlich sehr viele andere Kollegen, ja sehr, sehr viele E-Mails gerade dazu. Momentan finden ja gerade dort Verhandlungen statt zwischen dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und den Bibliotheksverbänden. Wenn wir jetzt als Gesetzgeber dort einen gesetzlichen Anspruch auf Lizenzierung von E-Books vorsehen würden, was bedeutet denn das eigentlich dann für die Verhandlungsposition oder überhaupt für die konkreten Verhandlungen? Diese wären dann ja vermutlich einfach hinfällig. Vielleicht auch können Sie da nochmal zwei, drei Worte zu verlieren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lutschak. Und als letztes hat das Wort Herr Fechner.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage sowohl an Frau Rieder und an Herrn Dr. Frey bitte. Und zwar ist uns als SPD sind die Direktvergütungsansprüche sehr wichtig. Das ist also eine faire Bezahlung im digitalen Zeitalter für die Urheber gibt. Da würde mich die Einschätzung von Ihnen beiden interessieren, ob Sie, was die konkrete Ausgestaltung hier im Gesetz angeht, Verbesserungspotenzial sehen, dass wir die Direktvergütungsansprüche für die Urheber für eine faire Verteilung noch verbessern können. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Damit wären wir am Ende der Fragerunde und wenn ich das richtig gesehen habe, war zumindest, wenn ich das jetzt rückwärts sehe, Herr Pfennig auch schon befragt worden, sodass er als erstes auch Gelegenheit zur Beantwortung bekommt.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich antworte auf die Frage von Frau Sitte nach dem Direktvergütungsanspruch. und den kommunizierenden Röhren. Ich glaube nicht, Frau Sitte, dass es sich hier um kommunizierende Röhren handelt, sondern hier handelt es sich um Röhren, die nebeneinander herlaufen. Wir reden ja im Wesentlichen bei diesem Urheber-DAC um Vergütungen, die entstehen, weil die Plattformen in neuartigen Nutzungen, die von Uploadern, also von Privatleuten zu privaten Zwecken erfolgen, erzielen und daran die Urheber beteiligen sollen. Es gibt auch andere Nutzungen auf Plattformen, bei denen die Verwerter schon immer mit den Plattformen Verträge abgeschlossen haben. Und ob bei diesen Verträgen die Urheber angemessen beteiligt worden sind, das ist auch noch die große Frage, jedenfalls aus unserer Sicht. Die Plattformen haben, um das auch noch zu erwähnen, ja in der Vergangenheit mit einigen Urheberinnen und Urhebern über die GEMA zum Beispiel Verträge abgeschlossen. Absolut obskure Verträge, die niemals öffentlich gemacht worden sind, die auch nicht mehr fortbestehen, bei denen keine Auskünfte erteilt wurden, die also mehr oder weniger Gnadenakte waren aus unserer Sicht und jedenfalls kein Beispiel für eine Vergütungsregelung. Für diese neuartigen Vergütungsvorgänge, die wir in der Vergangenheit schon hatten, als zum Beispiel die Kabelweitersendung 1998 eingeführt wurde oder die Videovermietung aufgrund einer EU-Richtlinie, auch die Kabelweitersendung basiert auf einer EU-Richtlinie, da waren Vergütungen direkt für die Urheberinnen und Künstler vorgesehen, weil man eben diesen bisherigen Verwertungsvorgängen nicht getraut hat. Man hat schlichtweg angenommen, wenn dort neue Vergütungsquellen sich öffnen, dann werden die Verwerter auf der Basis der schon bestehenden Verträge diese Vergütungen einziehen und nach den alten Regeln verteilen, ohne dass die Urheberinnen und Urheber und ihre Gewerkschaften die Möglichkeit haben, neue Gewichte zu setzen in diesen Verträgen. Und deswegen ist es richtig, wenn man den Urheberinnen und Urhebern helfen will, und das will das Europaparlament und das will der Deutsche Bundestag und das wollte die Bundesregierung, von vornherein die Geldströme anders lenkt, nämlich direkt von den zahlungspflichtigen Plattformen in die Taschen der Urheber. Ihre Verwertungsgesellschaft. Da wird aber das Geld weniger, das wird nicht klappen. Wir haben all den aus der Vergangenheit resultierenden Vorgängen immer festgestellt, dass dieses Bestand und sich ergeben, dass neue Märkte auch neue urhebervertragsrechtliche Regelungen erfordern, auch ertragen und damit umgehen können. Letztlich sind die Märkte gewachsen und alle haben friedlich nebeneinander koexistiert. Also ich finde, das kann man ohne weiteres, ohne das Bild der kommunizierenden Röhren verwenden. Im Gegenteil, es geht darum, neue Röhren aufzumachen, aber diese Röhren müssen direkt in die Taschen der Urheberinnen und Künstlerinnen führen. Dankeschön.
Jetzt ist als nächstes dran Frau Specht-Riemenschneider mit der Antwort auf die Frage von, das muss ich hier nachsehen, aber das weiß ich selbst auch.
Ja, herzlichen Dank.
Jetzt habe ich.
Genau,
ich antworte. Zwei Fragen von Frau Rössler.
Exakt. Die beantworte ich gerne. Vielen Dank. Sie sprechen einerseits den Paragraphen 5 an, die erlaubten Benutzung, also Pastiche, Karikatur, Parodie, Zitat. Und in der Tat habe ich mich da gemeinsam mit 19 Urheberrechtsprofessoren und Professorinnen dafür ausgesprochen, diese gesetzliche Schrankenregelung tatsächlich vergütungsfrei zu stellen. Das im Wesentlichen aus drei Gründen. Der erste Grund ist, mit der Parodiefreiheit, mit Karikaturen, mit Zitaten üben wir wesentliche Grundrechte aus. Die Zitatfreiheit war immer schon vergütungsfrei und das nicht ohne Grund, weil durch jede Vergütung natürlich eine Hemmung in der Ausübung besteht. Und wir halten diese Grundrechte, die in der Schrankenbestimmung gewährleistet werden, eben für so wesentlich, dass wir gesagt haben, das muss auch weiterhin vergütungsfrei möglich sein. Zweites Argument, Dammbruchargument. Ja. Nirgendwo sonst, ich glaube international nirgendwo und auch sonst im Urheberrecht nicht, werden Karikaturen, Parodien, Zitate vergütungspflichtig gestellt. Wenn wir jetzt anfangen, Dienstanbieter dafür bezahlen zu lassen, befürchten wir, dass am Ende tatsächlich auch andere Intermediäre, zum Beispiel Presseunternehmen, für solche Zitate eventuell bezahlen müssen oder dass diese Schrankenregelung generell vergütungspflichtig gestellt wird. Und drittes Argument, der Primärmarkt wird durch solche Nutzungen, durch Parodien, durch Zitate auch schon gar nicht betroffen. Insofern plädieren wir auch dafür, auch aus diesem Grunde dafür, diese Nutzung vergütungsfrei zu stellen. Bei der Pastiche kann man das anders sehen. Die Pastiche könnte man theoretisch vergütungspflichtig ausgestalten. Wenn es aber da zu Abgrenzungsproblemen kommen sollte, das Argument wird auch ab und zu gebracht, Abgrenzungsprobleme bei der Entscheidung, ist es jetzt eine Pastiche oder eine Parodie, dann kann daraus unseres Erachtens nicht folgen, dass alle Schrankenregelungen vergütungspflichtig gestellt werden, sondern dann müssen alle Schrankenregelungen vergütungsfrei sein. Zweite Frage, die Sie stellen, ist die nach der nach dem Auskunftsanspruch in 19 und ich würde das gerne zusammendenken mit dem Informationsanspruch nach 7 Absatz 3. In meiner Stellungnahme beziehe ich mich auf beide Paragraphen. Da geht es einerseits in 7 Absatz 3 darum, dass der Dienstanbieter den Nutzer über die Blockierung des von ihm hochgeladenen Inhalts informieren muss und ihn auf das Recht hinweisen muss, nach 14 Beschwerde einzulegen. Da wäre es aus meiner Sicht für Nutzer günstig, wenn sie wüssten, warum ihr Inhalt denn blockiert wird. Ist es jetzt aufgrund der allgemeinen Geschäftsbedingungen, was ja auch passieren kann, oder ist es aufgrund der Ausübung, aufgrund der Tatsache, dass der Dienstanbieter der Meinung ist, der Nutzer würde hier keine Schrankenbestimmung ausüben, sondern einen rechtswidrigen Inhalt hochladen. Und wenn es darum geht, auf welche Schrankenbestimmung er sich möglicherweise berufen sollte, dann könnte sich die Auskunftspflicht auch darauf beziehen. Das kann man zusammendenken oder steht im Kontext mit den Auskunftsansprüchen nach 19. Da kann ja der Rechtsinhaber von dem Dienstanbieter nach 19 Absatz 2 verlangen, angemessene Auskunft über die Funktionsweise der Verfahren zur Blockierung unerlaubter Nutzung seines Repertoires nach den 7 und 8. Und da habe ich mich schon gefragt, warum das eigentlich nur der Rechtsinhaber verlangen kann und nicht auch der Nutzer oder die Nutzerorganisation, die ja in 18 Absatz 6 sogar dazu berechtigt werden, Diensteanbieter bei wiederholtem fälschlicherweise erfolgenden Blockierungen hier in Anspruch zu nehmen. Damit sie das können, brauchen sie einen Auskunftsanspruch. Deshalb würde ich den hier erweitern. Und letzter Satz, ich würde diesen Auskunftsanspruch auch auf die Forschung erweitern, damit man am Ende eine vernünftige Evaluation dieses Urheberrechtsdiensteanbietergesetzes durchführen kann. Danke.
Vielen Dank, Frau Specht-Riemensteiner. Als nächstes Frau Reda mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Post und Herrn Fechner.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich beginne mit der Frage von Herrn Post. Also Sie haben das völlig richtig dargestellt. Also die Nutzerrechte sind absolut notwendig, um die Anforderungen von Artikel 17.7 der Richtlinie zu erfüllen, wonach eben legale Nutzungen nicht gesperrt werden dürfen. Und was konkreten Anpassungserforderungen angeht, ist eben das Problem, dass so wie die mutmaßlich erlaubten Nutzungen inzwischen ausgestaltet werden, es eben doch zur systematischen Sperrung legaler Inhalte kommen wird. Also dass das in Einzelfällen vielleicht passieren mag, dass auch legale Inhalte gesperrt werden, das ließe sich möglicherweise nicht vermeiden. Aber hier ist es wirklich so, dass ganze Nutzungstypen systematisch nicht gekennzeichnet werden können oder eben die Sperrung trotzdem vorgenommen wird. Ich will das vielleicht an zwei, drei konkreten Beispielen erläutern. Jetzt gerade in den letzten Tagen gab es eine Auseinandersetzung auf YouTube über das Lied Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, wo eben ein Anwalt sich diesen Song vorgenommen hat und wirklich Zeile für Zeile sich den angeschaut hat und geguckt hat, okay, ist das jetzt von der Kunstfreiheit gedeckt oder nicht? Das ist, denke ich, vom Zitatrecht zweifelsfrei gedeckt und dieser Anwalt kennt sich mit dem Urheberrecht auch aus. Aber das Zitat umfasst am Ende den gesamten Songtext, weil man ja nur die Frage beantworten kann, ist das Kunstfreiheit oder ist das nicht Kunstfreiheit, wenn man sich auch jede Zeile des Liedes vornimmt. Das heißt also, so wie der Gesetzesentwurf jetzt gestaltet ist, kann dieser Anwalt, obwohl er weiß, dass er sich auf das Zitatrecht beruft, das nicht als mutmaßlich erlaubt kennzeichnen, weil er eben mehr als 50% des Songtextes verwendet hat. Das heißt also, jegliche Zitate oder auch Parodien oder andere legale Nutzungen, die mehr als 50% umfassen, können schon mal grundsätzlich nicht vor einer automatischen Sperrung bewahrt werden. Ein anderes Problem ist gewisserweise eine Lücke bei den Maßnahmen gegen Missbrauch. Also gerade in der Presse ist in den letzten Wochen immer wieder berichtet worden, dass bestimmte Personen versuchen, Livestreams, also Live-Berichterstattung zum Beispiel von Demonstrationen, gezielt zu unterbinden, indem sie Musik abspielen im Hintergrund oder irgendwie durch urheberrechtlich geschützte Inhalte den Upload-Filter zum Anschlagen bringen. Und gegen so etwas kann ein Nutzer auch nicht auf Basis der Maßnahmen gegen Missbrauch vorgehen, denn dieser Missbrauch geht ja nicht vom Rechteinhaber aus, sondern es ist irgendein Dritter, der in diesem Fall eben den Upload-Filter benutzt, um bestimmte Inhalte, die vielleicht er aus politischen Gründen nicht im Internet sehen will, wie zum Beispiel von einer Demonstration, dann eben sperren lässt. Das zeigt auch nochmal, wie wichtig an der Stelle die Bagatellgrenzen sind, um solche vielleicht kurz auftauchenden Inhalte im Hintergrund zu ermöglichen. Ein weiteres Problem, ich habe das in meinem Eingangsstatement kurz angesprochen, die 160 Zeichen Text. Also bei 15 Sekunden Video kann man ja zumindest noch davon ausgehen, wenn jemand anders das verwendet, handelt es sich zumindest um dasselbe Werk. Aber bei 160 Zeichen Text kann man das nicht tun. Also ich sagte, der Titel der Urheberrechtsrichtlinie ist 220 Zeichen lang. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sicherlich verschiedene Menschen das Urheberrecht diskutieren werden, in verschiedenen Formaten, in der Presse, in der Wissenschaft, und ein einzelner dieser Rechteinhaber meldet jetzt sein Schriftwerk zur Sperrung an, dann würde das ja bedeuten, dass niemand anders den Namen der Urheberrechtsrichtlinie verwenden kann, ohne dass der Uploadfilter automatisch anschlägt. Und dagegen kann man auch mit dem Preflagging nichts unternehmen, denn es handelt sich hierbei ja nicht um ein Zitat, sondern es handelt sich einfach um überhaupt keine urheberrechtlich relevante Nutzung. Deshalb schlagen wir eben vor, das Flagging so zu formulieren, dass jegliche entweder erlaubte oder nicht erlaubnispflichtige Nutzung eben geflaggt werden kann. Egal, ob es erlaubt ist, weil ich eine Lizenz gekauft habe, weil es vielleicht gar nicht urheberrechtlich geschützt ist. Aber jedenfalls die 160 Zeichen alleine werden zu großen Problemen führen. Schließlich muss man auch sagen, das Flagging kann natürlich nur gut funktionieren, wenn die Urheberrechtsschranken auch verständlich formuliert sind. Und da macht mir vor allen Dingen die Einschränkung bei Karikatur, Parodie und Pastiche Sorgen, wo gesagt wird, das soll nur möglich sein in dem Umfang, der durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Das ist eine Formulierung, die eigentlich aus dem Zitatrecht stammt und in einer künstlerischen Auseinandersetzung überhaupt nichts zu suchen hat. Denn niemand kann, denke ich, sagen, welcher Umfang der Nutzung zum Beispiel für den Zweck des Pastiches ausreichend ist oder nicht, weil bei einer künstlerischen Auseinandersetzung ist das ja nicht wie bei einem Zitat, wo man sagen kann, so viel Inhalt ist notwendig, damit man mein Argument noch versteht, sondern es ist eben wesentlich subjektiver. Und im Übrigen ist auch, glaube ich, diese Ergänzung europarechtswidrig, weil der Europäische Gerichtshof klargestellt hat, dass es sich bei der Parodie um ein autonomes Konzept des Europarechts handelt. Zu der Frage von Herrn Fechner, also ich finde es ganz interessant, dass von verschiedenen Seiten gesagt wird, der Direktvergütungsanspruch würde den Kreativen schaden. Ich würde da, denke ich, auf die Kreativen hören und vertraue da auch auf das Urteil von Herrn Pfennig aus der Praxis, dass eben dieser Direktvergütungsanspruch notwendig ist. Auch ich selber war ja an den Verhandlungen im Europaparlament beteiligt. Und bei dem Artikel 18 der Richtlinie war das auch immer wieder Thema, dass die Kreativen gerade bei diesen Online-Nutzungen gestärkt werden müssen, weil die eben oftmals von Anfang an nicht Teil der vertraglich vereinbarten Vergütung waren. Aber ich denke schon, dass konkret an der Formulierung etwas verbessert werden kann. Zunächst mal aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist es ganz wichtig, wie bei allen urhebervertragsrechtlichen Regelungen, dass solche Lizenzmodelle wie Creative Commons nicht behindert werden. Das haben wir auch schon bei der angemessenen Vergütung im Urhebergesetz. Da gibt es die Linux-Klausel. Ich glaube, auch hier beim Direktvergütungsanspruch muss eben klargestellt werden, zum Beispiel indem man, wie im Artikel 18 der Richtlinie von ausschließlichen Rechten spricht, dass eben solche Creative Commons-Nutzungen natürlich nicht unter den Direktvergütungsanspruch fallen. Ansonsten sind sich, glaube ich, alle Sachverständigen mehr oder weniger einig, dass natürlich die Direktvergütungsansprüche den Kreativen zukommen sollten und nicht leistungsschutzberechtigten Unternehmen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Reda. Jetzt ist bei mir hier etwas die Übertragung geschwächt, aber ich hoffe, es kommt richtig rüber. Als nächstes hätte das Wort Herr Möllers mit der Antwort auf die Frage von Herrn Müller-Böhm.
Ja, vielen Dank. Frau Spechlebenschneider hat ja gesagt, dass die mutmaßlich erlaubte Nutzung eine widerlegliche Vermutung darstellt. Und ich sehe das sozusagen in der gesetzestechnischen Deutung auch so, aber aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive, damit bin ich bei der Frage von Herrn Müller-Böhm und auch aus einer unionsrechtlichen, ist es vielleicht doch nicht so einfach, weil man da einfach sagen muss, in dem Augenblick, in dem sozusagen eine bestimmte Nutzung nicht mehr kommerziell verwertbar ist, ist sie sozusagen, ist das Eigentumsrecht wie das Urheberrecht, wie auch sagen die europäischen Entsprechungen
halt nicht mehr wirklich da. Sie sind dann sozusagen nicht mehr irgendwie vorläufig für ein Verfahren suspendiert, sie sind halt wirklich verschwunden. Das heißt, wir haben ja einfach einen Eingriff ins Eigentum, der zu einem Problem wird. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie wir den Interessenausgleich, den wir natürlich machen müssen, mit Blick auf Nutzerrechte, mit Blick auf Meinungsfreiheit und so weiter, vornehmen. Und das bezieht nun die Frage von Herrn Müller-Böhm ein, inwieweit wir Alternativen finden können zu den Regelungen, die wir haben, mit Blick auf die 15 Sekunden etwa oder auf die Werkhälfte. Und das scheint mir also aus einer materiellen Perspektive relativ klar, und damit die Antwort kann ich eigentlich auch ganz kurz geben, dass sich solche Kriterien halt nicht wirklich quantifizieren lassen. Es ist also wirklich nicht möglich zu sagen, per se ist eine 15-Sekunden-Nutzung, jedenfalls wenn sie eine Woche braucht, um überprüft zu werden oder länger, nicht irgendwie einsagen, fataler Eingriff ins Eigentum oder per se gilt das nicht für die Werkhälfte, sondern hier musste man tatsächlich materiell kodifizieren und sagen, also bei Abwägung verschiedener Rechte kommen wir im Ergebnis zu dem oder zu dem und dann auf einer zweiten Ebene nochmal schauen, wie man das sozusagen prozeduralisiert. So wie wir es im Moment jedenfalls haben, ist die Prozeduralisierung bei, glaube ich, relativ vielen auch plausibel zu machenden Beispielen einfach da so, dass die Eigentumsrechte nicht mehr verwertbar sind, während die anderen Grundrechte, die hier natürlich auch im Schwange stehen, im Grunde auch noch sozusagen nach einer bestimmten Zeit relativ ungemindert benutzt werden können. Deswegen wäre die Antwort auf die Frage nochmal, eine quantifizierende Lösung, die verfassungsrechtlich befriedigend ist, gibt es tatsächlich nicht, sondern der Gesetzgeber muss dann tatsächlich die Abwägung selber ins Gesetz schreiben und sehen, dass es Verfahren gibt, die nicht bestimmte Elemente dieser Abwägung von vornherein suspendieren, wie es im Moment der Fall ist. Vielen Dank.
Danke, Herr Müller. Als nächstes Herr Keller mit der Antwort auf die zweite Frage von Frau Sitte.
Ja, vielen Dank. Das war die Frage zum E-Lending und die zielte vor allen Dingen darauf ab, ob das nun sehr überraschend ist. Es ist ja argumentiert worden, dass auf einmal plötzlich diese Diskussion aufgekommen ist. Das ist natürlich nicht richtig. Die Bibliotheksverbände in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern probieren dieses Thema seit mehr als 10 Jahren zu agendieren. Es ist deutlich, dass E-Books immer mehr sich als Format für die Konsumption von Literatur etabliert haben. Und das bereitet den Bibliotheken natürlich zunehmend Sorge, dass sie da nicht dieselben Möglichkeiten haben in dem Bereich, wie sie das haben, wenn es um gedruckte Literatur geht. Also das ist seit mehr als 10 Jahren auf der Tagesordnung. Die Bibliotheken probieren das dann natürlich in Gesetzgebungsprozesse einzubinden, wenn die Gesetzgebungsprozesse stattfinden. Und insofern ist das jetzt wieder nach oben gekommen. Sie haben auch angespielt auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in 2016. Das ist auch 5 Jahre her. Das ist also auch nicht überraschend. Da hat der Europäische Gerichtshof in der Konsequenz von einem Verfahren in den Niederlanden festgestellt, dass es keinen sachlichen Grund gibt, um den Ausleih von E-Books anders zu behandeln als den Ausleih von gedruckten Werken. Und das ist auch zentral hier festzustellen, es geht den Bibliotheken nicht darum, irgendeine Andersbehandlung zu haben. Es geht darum, dass sie dieselben Möglichkeiten haben. Wenn sie eine Lizenz für ein E-Book erwerben, dann wollen sie dieses E-Book zur Verfügung stellen können, einmal, bis es wieder zurückgebracht wird oder via Software halt deaktiviert wird. Und dann kann es wieder ausgeliehen werden. Also es geht tatsächlich um eine Gleichstellung der Behandlung. Was die Bibliotheken hier befürchten, ist, dass es, je mehr sich die Benutzung von E-Books einbürgert, desto mehr werden im Grunde genommen Bibliotheksnutzer zu Lesern zweiter Klasse, weil den Bibliotheksnutzern halt die E-Books nicht zur Verfügung stehen, während die Buchkäufer natürlich sehr wohl zur Verfügung stehen. Das drückt sich darin aus, dass in den Bestsellerlisten zum Teil bis zu 70% der E-Books, die in den Bestsellerlisten sind, den Bibliotheken nicht zur Verfügung stehen, weil also nicht lizenziert werden nach dem Erscheinen, um das möglich zu machen. Und das Problematische zeigt sich natürlich gerade in so einem Moment, wo wir jetzt, wie in der Pandemie, ich weiß gerade nicht, ob hier in Deutschland die Bibliotheken immer noch geschlossen sind, in den Niederlanden waren sie sehr lange geschlossen, und dann sind E-Books natürlich eine Art und Weise, um an der Literatur zu kommen, die gewisse Vorzüge hat. Und gerade die wird den Lesern und oft auch den einkommensschwachen Lesern entzogen in diesem Fall. Also insofern ist das macht das vielleicht als plötzlich empfunden werden, dass das jetzt hier noch einmal auf die Agenda kommt. Aber das ist eine Frage, die seit 10 Jahren spielt und die man auch hätte ankommen sehen können seit 10 Jahren. Und es wird endlich Zeit, um hier die Gleichstellung herzustellen. Danke.
Herr Keller, als nächstes Herr Hüffer mit der Antwort auf die Frage von Herrn Heveling.
Ja, vielen Dank, Herr Heveling. Sie haben drei Aspekte abgefragt. Zum einen, wird das Presseleistungsschutzrecht den Verlagen helfen? Wie sind die 160 Zeichen einzuordnen? Und was ist von den Verträgen, die einige Presseverlage mit Google und Facebook geschlossen haben, zu halten? Zum ersten Aspekt, wird das Presseleistungsschutzrecht helfen? Die Verlage haben in der Vergangenheit im Wesentlichen ihr Geschäft auf zwei Erlösströmen aufgebaut, den Lesermarkterlösen und den Werbemarkterlösen. Und mit der Loslösung der Nachrichteninformation vom Papier ist unser Produkt ein flüchtiges Gut geworden, das sich in digitalen Kanälen in jeglicher Form verbreiten und verwerten lässt. Die Presseverlage werden, da hatte ich vorhin schon darauf hingewiesen, gezwungen sein, diese Verwertung und vor allem auch die damit zusammenhängenden Geschäfte in irgendeiner Form auch für ihre Geschäftsmodelle vergütungspflichtig zu halten. Sonst wird das Geschäftsmodell nicht funktionieren, weil insbesondere die Plattformen im Bereich der Werbevermarktung ganz erheblich den digitalen Werbemarkt dominieren und den Verlagen kaum eine Chance bieten, in diesem Geschäftsfeld zukünftig noch tätig zu sein, zumindest nicht in dem Umfang, wie es die Plattformen tun. Bei den 160 Zeichen handelt es sich um eine Globalschranke im Urheberrecht, die jetzt auch für das Internet etabliert werden soll. Hierzu hatte ich auch bereits schon darauf hingewiesen, dass nach meiner Einschätzung das in der Praxis nicht so eine große Rolle spielen wird, weil letztendlich die Informationen, die Nachrichten Gegenstand von Lizenzverträgen werden und am Ende des Tages die Frage der Ausgestaltung der Lizenzverträge damit relevant wird, nämlich die Frage, wie hoch wird die Vergütung sein, die im Rahmen der Lizenzverträge gezahlt wird. Und das hat auch mit Upload-Filtern und Ähnlichem dann nicht mehr viel zu tun, sondern es geht letztendlich um die Frage der Vergütungshöhe. Und da würde ich wirklich im Sinne der Urheber und der Verlage dafür plädieren, diese Bagatellgrenze so niedrigschwellig wie möglich auszugestalten. Die 160 Zeichen sind wirklich sehr, sehr viel. Natürlich ist, Frau Reda, das Gesetz sehr langatmig vom Titel her. Aber wenn Sie das in der Pressepraxis betrachten, kann man in 160 Zeichen so viel unterbringen. Und das ist eben die Gefahr, die wir sehen, dass vieles an dem, was wir an Rechten zur Verfügung stellen, am Ende nicht vergütet werden muss. Und vor diesem Hintergrund würde ich noch mal dringend dafür plädieren, die Bagatellschwelle zumindest abzusenken, beispielsweise auf 50 Zeichen. Und damit leite ich auch über zu der Frage der Verträge, die einige Verlage mit Google und Facebook abgeschlossen haben. Wie muss man das eigentlich einordnen? Die Frage, die sich dazu stellt, ist, warum machen Google und Facebook das eigentlich? Letztendlich laufen sich die Plattformen warm auf das, was wir hier heute zum Gegenstand haben. Sie versuchen am Ende, wir haben das in Australien gesehen, nach dem Motto, wer den Marktplatz hat, bestimmt die Regeln, das Gesetzesvorhaben zu antizipieren, insbesondere in zweierlei Hinsicht. Einmal in Bezug auf das, was im Rahmen der Lizenzverträge an Rechten eingekauft wird. Es geht letztendlich darum, sozusagen die schutzfähigen Presseinhalte zu definieren. Und die haben dann im zweiten Step sozusagen auch Auswirkungen auf die Vergütungshöhe. Denn man will natürlich am Ende des Tages auch die Vergütungshöhe beeinflussen, selber einen neuen Markt generieren und die Reaktion auf diese Verträge jetzt seitens des Gesetzgebers können aus meiner Sicht nur sein, auf der einen Seite sozusagen die Bemessung der Lizenzentgelte in dem Gesetz klar zu regeln. Das halte ich für ein sehr probates Mittel, um letztendlich auch Klarheit auch für die Urheberrechteinhaber und Verlage zu schaffen und im Zweiten letztendlich auch die schutzfähigen Presseinhalte klar zu definieren. Und dazu fällt dann auch wieder das Thema 160 Zeichen, ist da zu erwähnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Höfer. Als nächstes hätte Herr Hetsch das Wort mit der Antwort auf die zweite Frage von Herrn Heveling und auf die beiden Fragen von Herrn Lutschak.
Vielen Dank. Also zunächst einmal zu der Frage vom Abgeordneten Heveling. Das war ja letztendlich die Frage, wer drückt den Red Button? Soll das die natürliche Person machen oder gibt es Möglichkeiten, das noch weiter, ich sag mal, technisch zu gestalten? Rechtlich bewegen wir uns hier natürlich im absoluten Neuland, weil die Richtlinie hier nichts vorgibt. Ich denke, das ist aber trotzdem sinnvoll und das Verfahren per se ist fantasiereich, aber warum nicht mal so versuchen? Wir werden ja auf europäischer Ebene jetzt dann eben auch sehen, was Best Practice ist und das ist vielleicht ein schöner Weg, mal auch einen gewissen Akzent aus Deutschland herauszusetzen. Also per se spricht nichts gegen das Verfahren. Praxiserfahrung haben wir natürlich viele, da könnte Sabine Frank sicherlich viel besser noch auch zu antworten. Man muss aber festhalten zunächst einmal, ich halte es für richtig und wichtig, dass am Schluss immer eine natürliche Person am Ende des Entscheidungsprozesses sitzt. Denn wir reden ja hier auch über Upload-Filter und Overblocking. Upload-Filter per se sind ja nicht das Problem. Die setzen wir in vielen Stellen im Jugendschutz, bei Spam, bei vielen anderen Bereichen erfolgreich ein. Upload-Filter per se sind nicht böse, sondern wir müssen gucken, dass wir Overblocking verhindern und das sozusagen dem Ganzen ein Verfahren, einen Rahmen geben. So, jetzt sieht der 14 Absatz 4 vor, eben dass ein vertrauenswürdiger Rechteinhaber nach Prüfung durch eine natürliche Person den Red-Button drücken muss. Jetzt haben wir natürlich Möglichkeiten über Wasserzeichen, über mögliche Codierungen in den verschiedenen Dateien vielleicht gewisse Hinweise zu geben. Ist das ein aktueller Kinofilm? Ist das eine Live-Übertragung eines Bundesligaspiels und so weiter und so fort. Da gibt es viele technische Möglichkeiten. Das ist also durchaus auch schon geübt. Aber im Urheberrecht bewegen wir uns immer in der Abwägung zwischen Artikel 5, Meinungsfreiheit, und auf der anderen Seite Artikel 14 und eben den Persönlichkeitsrechten. Und das ist eben nicht mit Schwarz-Weiß-Lösungen zu lösen. Also jede Interessensabwägung kann nicht mit Nullen und Einsen oder mit 15, 10 oder 20 Sekunden beantwortet werden. Und daran krankt eben tatsächlich die Umsetzung, dass an einigen Stellen der wohlmeinende Versuch, den Verbrauchern Klarheit zu geben, wo die Grenze verläuft. Aber das kriegen wir im Urheberrecht schlicht nicht hin. Deswegen ja auch mein Plädoyer dafür, berechtigte Interessen aufzunehmen in den 14 Absatz 3. Nur so kriegen wir eine Interessensabwägung hin, die aber nur eine natürliche Person vornehmen kann. Aber es ist der natürlichen Person natürlich unbenommen, sich Hilfsmittel zuzulegen, also über KI, über Wasserzeichen und so weiter zu versuchen, das Ganze in einen Prozess so zu strukturieren, dass die natürliche Person sehr schnell entscheiden kann, gehen wir das Risiko ein oder gehen wir das Risiko nicht ein, das mit dem roten Knopf zu drücken. Denn wenn Sie ihn drücken und es ist nicht berechtigt, dann gibt es ja auch Sanktionen. Das heißt, jeder Rechteinhaber wird sich das genau überlegen, ob er von diesem Red Button Gebrauch macht. Also deswegen, ich würde sagen, diese technischen Hilfestellungen, die sollte man auf jeden Fall fruchtbar machen und die Erfahrungen nutzen, die wir gesammelt haben. Aber am Schluss eine natürliche Person, die, ich sag mal, für den Prozess zuständig ist, die muss ja nicht jede einzelne Entscheidung sich einzeln angucken, aber für den Prozess zuständig ist, das haben wir auch bei der KI, dass wir regelmäßig sagen, am Schluss muss eine natürliche Person entscheiden. Und das kriegen wir nur so, kriegen wir Einzelfallabwägungen und den Interessensausgleich im geronnenen Verfassungsrecht des Urheberrechts hin. Das ist die erste Frage. Die führt auch gleich zum nächsten Punkt. Herr Lutschak hatte gefragt nach dem Thema Pre-Flagging und Auswirkungen in der Praxis. Also auch das Flagging halte ich für einen guten Mechanismus. Den haben wir damals ja auch in unserem Stufenkonzept auch schon vorgeschlagen. Der sagt ja letztendlich, dass Rechteinhaber einem Upload widersprechen können. Und das hatte Frau Specht-Riemenschneider ja auch, das Verfahren deutlich erklärt. Und dann können Nutzer das sagen, das ist aber erlaubt aufgrund einer Schrankenregelung. Das halte ich für einen guten Mechanismus, weil wir dann eben ein Ausrufezeichen haben. Man guckt sich nochmal an, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt. Aber Achtung, wir müssen dabei schon drauf schauen, wenn wir auf den 12 Absatz 3 gucken, im Falle einer geringfügigen Nutzung. Also das Flagging funktioniert nur bei geringfügigen Nutzungen. Ist der Nutzer für die öffentliche Wiedergabe mutmaßlich erlaubter Nutzung bis zum Abschluss eines Beschwerdeverfahrens urheberrechtlich nicht verantwortlich? Heißt aber im Umkehrschluss, in allen anderen Fällen trägt der Nutzer Verantwortung. Er haftet, und zwar als Täter, weil in diesem Fall die Erstreckung nicht greift. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir, also jetzt formuliere ich mal anders, es muss darauf geachtet werden, dass am Schluss Nutzerinnen und Nutzern durch die Formulierung des 12 Absatz 3 nicht suggeriert wird, sie müssen einfach nur flaggen, dann sind sie aus der Haftung raus. Nein, dem ist nicht so. Sie haften. So, und das ist natürlich die Auswirkung in der Praxis, dass dieses Pre-Flagging ein beruhigender Mechanismus ist. Wir kommen zu einer Entscheidung, die am Schluss ausgewogen ist. Aber wenn da Missbräuche vorgenommen werden, können Nutzer haften. Jetzt sind die in der Regel natürlich anonym, deswegen ist das Risiko wahrscheinlich überschaubar. Aber deswegen schlage ich auch in meiner Stellungnahme vor, dass man vielleicht mal überlegt über den Trusted Flagger. Bei der DSA-Verordnung auf europäischer Ebene, da geht es ja um die allgemeine Haftung im Internet und die Haftung auf Plattformen, überlegt man, ob dieses Flagging nicht vorgenommen wird durch Dritte, Trusted Flagger, die sich da eben engagieren. Das kann der VZBV sein oder irgendwelche anderen Vereinigungen, wo sich dann der Nutzer an diese Trusted Flagger wendet und sagt, ja, ich habe hier, man kann ja auch jemand anders einbinden, aber jedenfalls, dass es jemanden gibt, der da auch nochmal drauf schaut, damit man das Risiko des Missbrauchs vermindert und damit letztendlich auch das Risiko des Nutzers und der Nutzerin zu haften. Also deswegen der Vorschlag, Flagging gut und auch der Mechanismus ist an sich so stimmig, aber wenn man das nochmal weiter ausdifferenzieren wollte, dann sollte man diesen Trusted Flagger vielleicht näher in den Blick nehmen, der auf europäischer Ebene in der DSA-Verordnung wohl sicherlich kommen wird und dann kann man da auch Anleihen nehmen. Dritte Frage, E-Lending. Ja, also zunächst einmal, das ist ja nicht Teil der DSM-Richtlinie. Das heißt, wir müssen das jetzt nicht, also es muss nicht zwingend in diesem Gesetzgebungspaket auf den Weg gebracht werden. Noch dazu, es ist richtig, das sind jetzt viele Jahre gelaufen, aber da stellt man die Frage schon, warum muss es jetzt ausgerechnet noch draufgepackt werden? Denn es gibt ja Gespräche, die laufen. Und die sind deswegen nicht so einfach meines Wissens, weil es kartellrechtliche Probleme gibt. Wer darf denn hier gemeinsam verhandeln oder nicht? Und eine Zwangslizenz hilft da auch nur bedingt weiter. Also deswegen würde ich schon sagen, da könnte man dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben, dass die an der Rahmenvereinbarung arbeiten. Aber letztendlich da jetzt direkt Druck auszuüben, ist insofern nicht fair, denn wir müssen uns vergegenwärtigen, wer ist denn der Verhandlungspartner? Das sind die Länder. Wir haben hier kein Verhältnis, keine Verhandlungen zwischen auf Augenhöhe, sondern wir haben auf der einen Seite eben privatwirtschaftlich agierende Verlage und auf der anderen Seite ist es am Schluss der Staat, der über den Bundesrat Einfluss auf die Verhandlungen nimmt. Das ist natürlich kein Gleichordnungsverhältnis, sondern eher ein Überunterordnungsverhältnis. Und da drohen natürlich, das droht das Gleichgewicht in Verhandlungen aus dem Rahmen zu geraten. Wenn man sich das in der Praxis anguckt, muss man natürlich immer darauf achten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei E-Books in der Zwischenzeit durchaus so, dass es da Windowing gibt, also dass man guckt, wann gibt man was in die Verwertung. Und wenn man das jetzt alles pauschal regelt, dann geht am Schluss die Mischkalkulation nicht auf. Dann kann es sein, dass es Ausweichbewegungen gibt. Also entweder die Verleger dann überlegen, dann bringen wir erstmal nur das gedruckte Buch auf den Markt und warten ab und erst dann, wenn die gedruckten Bücher ausgewertet sind, bringen wir das E-Book auf den Markt. Ich glaube, das ist nicht im Sinne der Digitalisierung, die wir voranbringen wollen. Also das ist die eine Ausweichbewegung. Das andere ist natürlich, dass es dann auch nicht mehr auf die Qualität wirklich ankommt, wenn es diese reinen Zwangslizenzen gibt, weil dann nicht mehr der Markt entscheidet, was ist was wert, sondern schlicht nur noch die Zahl und dann ist eine Veröffentlichung, die vielleicht inhaltlich wertvoller und nachgefragter ist, das gleiche Wert. Und das bringt natürlich auch Verzerrungen im Markt und könnte am Schluss auch auf sinkende Qualität sich auswirken. Deswegen auch hier mein Plädoyer, dem Ganzen Zeit geben und einfach in der neuen Legislaturperiode das Ganze nochmal in Ruhe anzupacken, dann vielleicht auch nochmal eine Anhörung dazu zu machen. Aber jedenfalls so Huckepack mal eben da drauf zu packen, halte ich auch in der Sache einfach nicht für richtig. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hensch. Als nächstes Herr Frey mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Post und Herrn Fechner. Herr Frey? Sonst würde ich gleich weitergehen, wenn der sich nicht meldet, mit Frau Frank, die drei Fragen zu beantworten hat.
Ja, herzlich.
Ja, Frau Frank.
Vielen Dank. Ich war mir unsicher, weil da so ein Gegengeräusch kam, ob Herr Frey vielleicht doch noch
bei uns ist hier. Herzlichen Dank, Herr Schipanski, für Ihre beiden Fragen, die ich nacheinander auch beantworte. Zunächst die Frage zu der Reichweite, dem Scope Impact. Ich glaube, da haben wir zwei Themenstellungen zu sehen. Also zum einen ist es so, dass die DSM-Richtlinie nicht davon ausgeht, dass wir eine Lizenzobliegenheit oder keine Lizenzverpflichtung haben, sondern es steht immer noch unter dem Maßstab des Best Efforts. Es wird sehr deutlich die Grundsätze der Vertragsfreiheit anerkannt als Bestandteil des europäischen Rechts. Das ist das erste Problem, das wir mit sozusagen der jetzigen Formulierung des Paragraphen 4.1 haben. Und die zweite Frage, und Sie deuteten darauf hin, der Wechsel von den typischen Inhalten zu den nicht nur in geringfügigen Mengen auf der Plattform befindlichen Inhalten. Da muss man sich auch noch mal angucken, was war denn eigentlich die Intention dieser Regelung. Die Intention der Regelung war, einen gut funktionierenden Marktplatz an Lizenzen zu schaffen, und zwar dort ein Level Playing Field zu schaffen für Hosting-Dienste und nicht UGC-Dienste. Und dort sich jeweils anzugucken, was ist denn, sind denn die Dienste, die jeweils in einem wettbewerblichen Markt miteinander stehen. Und da ist es wichtig, sich das im Einzelnen anzugucken, weil das für jede Plattform was anderes ist. Also Plattformen wie YouTube, bei uns sozusagen findet man hauptsächlich Musikinhalte, audiovisuelle Inhalte. Das heißt, wir stehen mit Anbietern wie Spotify oder Apple Music oder anderen audiovisuellen Diensten in einem Konkurrenzverhältnis. Nutzerinnen und Nutzer kommen aber zu uns nicht, um sich einzelne Bilder anzuschauen. Da gibt es andere Dienste und andere Plattformen, wo das genau der Fall ist, also aber nicht YouTube. Und genau diesen Unterschied muss man, glaube ich, hier berücksichtigen und ist sehr wichtig. Und zwar sehr wichtig aus zwei Gesichtspunkten. Der eine ist ein ökonomischer Gesichtspunkt, und zwar für diejenigen Kreativen, die sich hauptsächlich auf den Plattformen befinden. Das sind nämlich genau die Kreativen, die audiovisuelle Inhalte erstellen, für die wir dann wiederum Lizenzen abschließen. Das sind aber nicht Inhalteersteller, die vornehmlich Bildinhalte zum Beispiel erstellen. Also die würden benachteiligt werden in dem ökonomischen Bereich, weil wir einfach mehr Lizenzen, ich meine, der Pott bleibt ja immer der gleiche, der Kuchen bleibt der gleiche. Das heißt, die Anteile und Teile, die wir dann zu verteilen hätten, wären kleiner, weil Teile davon eben zu Inhalteanbietern gehen würden, die sich nicht typischerweise eben auf unserer Plattform befinden würden. Und das Zweite, und das ist ja auch sehr wichtig, die Lizenzverpflichtung korrespondiert mit einer Verpflichtung, sozusagen eine technische Möglichkeit bereitzuhalten, Inhalte von der Plattform zu entfernen. Für uns der Maßstab oder das System, ich hatte es vorhin gesagt, ist Content-ID. Und auch da gilt wieder ein Verhältnismäßigkeitsmaßstab. Wir haben nicht die Möglichkeit, mit Content-ID untypische Inhalte zu erkennen. Und zwar insbesondere nicht in einem Maße, wo wir ein Overblocking verhindern können. Also wenn wir verpflichtet werden, untypische Inhalte, Bildinhalte quasi dort zu berücksichtigen, droht uns wieder massives Overblocking. Und dann hätten wir genau diese Upload-Filter-Thematik, in der wir alle froh sind, dass wir sie nicht mehr haben. Insofern ist genau diese präzise Definition im Scope so wichtig, um die Diskussion um Upload-Filter nicht zu haben. Sollte es nicht dazu kommen können, wieder zurückzugehen zu der Formulierung aus dem Referentenentwurf mit den typischen Inhalten, ist es denn wichtig zu definieren, was denn nicht geringfügige Mengen sind. Hintergrund dazu vielleicht noch mal ganz kurz. Wir haben auf YouTube 500 Stunden neu hochgeladenes Videomaterial pro Minute. Das sind 100 Jahre neues Videomaterial pro Tag. Was ist denn da geringfügig? Was ist denn da viel und wenig? Das heißt, wir müssen eine Verhältnismäßigkeit schaffen zu den ansonsten auf der Plattform befindlichen Inhalten. Und das muss sehr klar geregelt werden, weil sonst führen wir die gleiche Diskussion erneut. Zu Ihrer Frage zur Haftung nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens lassen Sie mich vielleicht ganz kurz auch noch mal die Situation erläutern, in der wir uns als Plattform befinden. Also wir Plattformen haben nicht die Möglichkeit, Inhalte zu entfernen, um sozusagen unser Haftungsrisiko zu verringern. Also anders als Verleger das haben, wenn sie denken, na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das unter einem Zitatrecht nun irgendwie fällt oder ob das Prestige ist. Oder Fernsehsender können genau das Gleiche machen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, mit einem Nutzerflagging ein Must-Carry zu halten. bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens. Und wir zahlen auch noch für die Inhalte. In dem Beschwerdeverfahren kommen wir in eine gesetzlich vorgegebene Richtersituation. Das heißt, wir haben kein Erkenntnisverfahren anders als ein Gericht, sondern wir haben nur 7 Tage Zeit, zu einer Entscheidung zu kommen. Und das bei wirklich hochkomplexen juristischen Fragen. Ich habe vorhin gesagt, dass so ein Pastiche ist, weiß heute noch kein Mensch. Also der Regierungsentwurf geht in der Begründung davon aus, dass der Pastiche-Begriff sehr weit auszulegen ist. Wenn Sie sich sozusagen den DSM-Entwurf angucken, dann finden Sie dort eine konträre Auffassung und der EuGH neigt wohl auch zu der konträren Auffassung. Das heißt, wie entscheiden wir uns da richtig? Jetzt kommen wir zu der Situation, dass wir die Entscheidung fahren und fällen. Und wenn wir uns dann pro Nutzerrichter entscheiden sollen und denken, ach Mensch, das Video, das war ja irgendwie ganz lustig, das könnte ja tatsächlich eine Parodie sein. Aber in vielen Jahren wird dann ein Gericht mal entscheiden, weil der rechte Inhaber unserer Rechtsauffassung nicht folgt und uns dann vor ein Gericht zieht und Schadensersatzforderungen gegen uns erhebt. Und das Gericht tatsächlich uns nicht folgt, sondern dem Rechteinhaber, dann kommen wir zu einer urheberrechtlichen Haftung auf Schadensersatz. Und das ist völlig unverhältnismäßig aus folgendem Grund. Eine solche Schadensersatzregelung ist eingeführt worden zur Abschreckung. Die Situation, die wir vor uns hatten oder die man vor sich hatte, war die Situation einer pirateristischen Haftung, die eingeführt werden sollte, die da ist. Das heißt, eine mutwillige, missbräuchliche Nutzung eines Inhalts. Das ist aber nicht die Situation der Plattform. Wir entscheiden das und wir sind in eine Situation, in eine Richtersituation gestellt worden und müssen nun entscheiden. Das heißt, es sollten keine Schadensersatzansprüche vorgesehen werden, auch um letztlich sozusagen dieses ganze Konstrukt, das die neuen Folgenden aufbaut, wo sehr stark Nutzerrechte ja einbezogen werden, das nicht durch den 12.2 wieder zunichte zu machen, weil im 12.2 werden sich die Plattformen tendenziell für die rechte Inhaberseite entscheiden, um ihr Haftungsrisiko zu vermeiden. Das heißt, alles, was vorher aufgebaut wurde, wird schlagartig zunichte gemacht. Das heißt, wir plädieren dafür, dass der 12.2, also dass das Haftungsrisiko beschränkt wird, keine Schadensersatzansprüche gegen die Plattform von Rechteinhabern zu stellen sind. Die dritte Frage, die an mich gestellt war, betrifft den Bereich der Direktvergütungsansprüche. Die Situation ist anders, als Professor Pfennig, zumindest lesen wir sie anders, als Professor Pfennig sie dargestellt hat. Hier geht es nicht um eine zweite Röhre, die aufgebaut wird, sondern der Entwurf sagt sehr deutlich und in der Begründung steht es nochmal sehr explizit, dass neben der Lizenzverpflichtung des 4.1 der 4.3 steht, aber dass es eine sozusagen eine Aufrechnung miteinander erfolgt. Das heißt, es wird am Ende natürlich so sein, dass die beiden Ansprüche gegeneinander aufgerechnet werden. Und dann gehen wir, und das ist vielfach schon gesagt worden, gehen wir davon aus, dass sich die Situation schon zu Lasten der Urheberrechtsinhaber auswirken kann. Auch weil wir natürlich wahrnehmen, dass in den Verwertungsgesellschaften Handling-Fees erhoben werden und die direkte Anspruchnahme der direkten Lizenznehmer mit den Urheberrecht ist den Urheberrechtern, die natürlich sagen werden, ihr kriegt doch schon den Direktvergütungsanspruch, also werden sie auch den Anspruch weiter reduzieren. Also wir glauben nicht, dass das der richtige Weg ist, tatsächlich den sozusagen verständlichen Anspruch und die verständliche Idee, die Urheberrechtler zu entlohnen, wirklich klar zu machen, sondern da sollten wir, und das sieht ja auch die EU-Richtlinie sehr deutlich vor, auf den 18 vertrauen, wo eine deutliche Transparenzpflicht nur in der Gegenübersetzung Urheberrechtler und sozusagen Vertragspartner nun da ist. Und das scheint uns der richtige Weg zu sein. Im Übrigen sieht die DSM-Richtlinie ja auch gar keinen Direktvergütungsanspruch vor. Also nur wenn wir über Harmonisierung hier sprechen, das wäre ein deutscher Sonderweg, den wir sehr explizit gehen würden und den man sich auf jeden Fall überlegen sollte.
Vielen Dank, Frau Frank. Als letztes hat das Wort der wieder zugeschaltete Herr Frey mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Post und Herrn Fichter.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich jetzt gut hören. Ich habe die Audioquelle gewechselt. Zunächst die Frage von Herrn Post zur Systematik. Heute ist es so, und da schließe ich an Frau Frank an, dass Dienstanbieter als Störer haften auf Unterlassung klassischerweise und ihnen steht die Privilegierung nach 14 TMG oder 10 TMG oder 14 E-Commerce-Richtlinie zur Verfügung. Das Gesetz wird dieses System grundlegend verändern und sie voll in die Verantwortung nehmen. Darum gibt es dieses Pflichtenkorsett, um diese volle Verantwortung wieder abzumildern. Und zwar auf der ersten Stufe des Pflichtenkorsetts ist die Lizenzierungsobliegenheit. Da soll so viel wie möglich geschehen, damit eben nicht gesperrt werden muss, sondern es sollen Verträge geschlossen werden und werden. Auf der nächsten Stufe, wenn dies allerdings nicht geschieht, kommt die Blockierung tatsächlich zur Sprache. Hier steht aber vor dem Thema des kritisch gesehenen Upload-Filters die individuelle Blockierung, Notice and Takedown. Und hier möchte ich nochmal auf den Punkt des Urheberpersönlichkeitsrechts, dann wenn zum Beispiel eine Band, die Kölner Band Die Höhner, die ihre Songs nicht bei einer radikalen Veranstaltung hören möchten, ja, wenn die dagegen vorgehen können Sie die individuelle Blockierung ziehen, weil das Gesetz in § 13 Absatz 3 den Schutz gegen Entstellung vorsieht. Und die Rechtsprechung ist da klar. Hier ist das Urheberpersönlichkeitsrecht umfasst. Also nicht nur Urheberrecht, sondern auch Urheber- und die Vergütungsansprüche sind hier im Blick, sondern auch das Urheberpersönlichkeitsrecht. Erst dann auf der nächsten Ebene kommen wir zum automatisierten Verfahren, also Filtertechnologien, die wir immer wieder adressiert haben. In diesem Kontext spielen die auch mehrfach adressierten, mutmaßlich erlaubten Nutzungen dann eine zentrale Rolle. Aber auch nur dann. Dieses Thema betrifft ausschließlich die automatisierten Verfahren. Das sollte auch für sozusagen ein Flowchart, ein Ablaufschema dieses neuen gesetzlichen Vorgangs sich vergegenwärtigt werden. Wenn dann im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsabwägung geschaut wird, inwiefern ausschließlich nutzergenerierte, das ist eine weitere Qualifizierung, die vorgenommen wird in diesem Gesetz, ausschließlich nutzergenerierte Inhalte automatisiert gesperrt werden können, dann ist dies aus meiner Sicht eine Form, die auch durch die Richtlinie initiiert ist, nämlich dann, wenn die Richtlinie vorsieht, dass auf der einen Seite die Rechteinhaberpositionen vollständig gewahrt werden müssen, auf der anderen Seite aber der Schutz gegen Overblocking auch uneingeschränkt gewahrt werden muss, dann müssen diese sich gegenseitig widersprechenden Positionen zum Ausgleich gebracht werden. Und da ist aus meiner Sicht das System der mutmaßlich erlaubten Nutzung ein vernünftiger Ansatz. Es geht ja noch weiter. Dieses Verfahren soll nur eine Woche lang bestehen. Und in dieser einen Woche, wo die mutmaßlich erlaubten Nutzungen online bleiben, kann der Rechteinhaber intervenieren über den Red Button. Auch hier beziehen wir uns ausschließlich über das automatisierte Verfahren. Wenn der Rechteinhaber eine vertrauenswürdige Person ist oder ein vertrauenswürdiger Rechteinhaber, dann muss innerhalb einer Woche ebenfalls entschieden werden, was passiert. An der Stelle muss ich auf Frau Frank zurückkommen. Es ist nicht klar im Gesetz, was nach dieser Woche passiert, wie die Haftungsmaßstäbe nach dieser Woche sind. Nach meiner Auslegung fallen wir, wenn denn der Diensteanbieter sich an dieses Pflichtenprogramm vollständig gehalten hat, zurück in das System der Störerhaftung, sodass er nicht mehr auf Schadensersatz haftet. Aber hier sollte der Gesetzgeber Klarheit schaffen, ob dies so sein soll oder nicht. Ich glaube, nach der Richtlinie müsste es so sein. Zum Schluss möchte ich auf die zweite Frage eingehen. Das ist die Frage des Direktvergütungsanspruchs, weil ich in diesem Punkt, und die hat Herr Fechner gestellt, weil ich in diesem Punkt anderer Ansicht bin als Frau Specht zum Beispiel und ihre universitären Kollegen, die das Dammbruchargument vorgebracht haben. Ich meine, und da bin ich bei Herrn Pfennig, dass bei den Kreativen, beschränkt auf die Kreativen, das Geld sofort in die Tasche der Kreativen gehen sollte und der Direktvergütungsanspruch Sinn macht. Allerdings gibt es drei verschiedene Bereiche, wo dieser Anspruch vorgesehen ist, parallel zur Lizenzierung, bei den erlaubten Nutzungen und im Rahmen des Beschwerdeverfahrens. Im Beschwerdeverfahren sehe ich diesen Anspruch als nicht angemessen. Erstens dauert dieses Verfahren nur eine Woche und vermeintlich rechtswidrige Inhalte sollten auch nicht vergütet werden müssen. Aber der Paragraph 20b, die Kabelweitersendung oder demnächst die Weitersendung, gibt uns ein Vorbild. Letztlich darauf wird ja auch verwiesen. In der Praxis funktioniert der 20b. Es wird bei Verwertungsgesellschaften lizenziert, weil es eben ein unglaublich großer Pool an Rechtepositionen ist, die man nicht einzeln lizenzieren kann. Diese Parallelität sehe ich auch hier. Und wenn es tatsächlich Abgrenzungsschwierigkeiten gibt, zum Beispiel zwischen Pastiche-Zitaten und Parodien, dann kann man über Abschläge nachdenken im konkreten Verfahren. Das konkrete Verfahren ist allerdings auch wichtig, weil der Urheber oder die Kreativen nur einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung haben. Hier wird es, da bin ich sehr sicher, Streitigkeiten zwischen den Diensteanbietern und den Verwertungsgesellschaften geben und über die angemessene Vergütung wird gestritten werden. Und da muss zunächst die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt, die Schiedsstelle nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz, angerufen werden. Vielleicht ein kurzer Appell in diesem Kontext. Die Schiedsstelle ist schon heute überlastet und sie sollte, wenn solche weiteren Verfahren auf sie zukommen, besser ausgestattet werden. Die Verfahren dauern nicht ein Jahr, wie es im Verwertungsgesellschaftengesetz vorgesehen ist, sondern durchaus mehrere Jahre. Ich glaube, das gibt den Rahmen der Direktvergütungsansprüche sehr gut wieder. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Frey. Und ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir eigentlich jetzt schon über die Zeit für die Sachverständigenanhörung hinweg sind. Frau Sitte hätte noch weitere Fragen. Drei andere Kollegen haben auch noch weitere Fragen. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, aber das Problem liegt eben darin, dass wir auch die Anhörung auf 16 Uhr terminiert haben und dass einige Kollegen, vielleicht auch die Sachverständigen, sich darauf verlassen, dass danach Schluss ist. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass die vier Fragesteller, die sich noch gemeldet haben, das ist Frau Rössner, Frau Sitte, habe ich schon erwähnt, Herr Heveling und Herr Post, entweder in 30 Sekunden die Fragen stellen und die Antworten schriftlich nachgereicht und auf die Homepage gestellt werden, oder die Fragen schriftlich stellen und innerhalb von 24 Stunden stellen wir die Antworten dann auch auf die Homepage. Dann stehen die Antworten allen zur Verfügung, auch denjenigen in der Öffentlichkeit, die es lesen wollen. Wir haben aber andererseits den Rahmen, den wir beschlossen haben, dann eingehalten. Will jetzt jemand direkt in 30 Sekunden fragen? Frau Sitte hatte die erste Nachfrage gestellt. Herr Post, dann geht's los mit 30 Sekunden ganz schnell. Frau Sitte als Erste.
Na, ich würde dann auf die schriftliche Variante zurückkommen.
Frau Sitte macht schriftlich.
Da hätten dann alle Kollegen auch die Sicherheit, wunderbar, dass sich's erreicht.
Wunderbar. Herr Post?
Gut, ich probiere es in 30 Sekunden. Frage an Herrn Professor Pfennig. Im Gesetzentwurf finden sich in den Paragraphen 32d und e Auskunftspflichten der Vertragspartner sowie Dritten gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern über die Nutzung ihrer Werke. Wie bewerten Sie die neuen Auskunftspflichten im Allgemeinen und sehen Sie damit eine Verbesserung der Durchsetzung von Transparenzbegehren gegenüber Dritten in der Lizenzkette als ausreichend an? Dankeschön.
Soll ich das direkt beantworten jetzt oder wie geht das? Soll ich direkt antworten, Herr Vorsitzender? Ich höre nichts. Soll ich antworten oder soll ich nicht antworten?
Einfach machen.
Die Frage von Herrn Post, wenn Sie mich hören, ist leicht zu beantworten.
Der Sitzung. Die Eieruhr. Ich fürchte, man hört mich nicht.
Herr Vorsitzender, ich höre Sie jetzt, ja. Ich frage mich, ob Sie mich hören.
Vorsitzender, es scheint technische Probleme zu haben. Es wird ebenfalls so angezeigt hier.
Antworten Sie doch einfach.
So, jetzt war bei mir die Eieruhr kurz. Ich habe Herrn Post bekommen und dann Herr Heveling kommen und Frau Rössner. Herr Heveling hat jetzt auch
so. Frau Rössner. Okay, ich hätte eigentlich zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob ich die auch stellen kann für die schriftliche Beantwortung. Nämlich einmal an Herrn Pfennig die Frage, was wäre denn eine handhabbare Größe, was die geringfügigen Nutzungen angeht? Vielleicht können Sie das noch mal darstellen, weil da ja viel diskutiert wird über Fotografien, welche Größe und so weiter. Aber eigentlich habe ich die Frage an Frau Specht-Riebenschneider. Dieses ganze System ist ja sehr schwierig auszutarieren, was die Urheberinnenrechte und auch die Nutzerinnenrechte und letztlich auch die Plattformrechte angeht. In diesem Zusammenspiel, was muss denn dann, und ich hoffe, dass Sie das schriftlich beantworten können, tatsächlich noch verändert werden, damit es in Ihren Augen, die Sie ja sowohl Urheberinnenrechte als auch Nutzerinnenrechte betrachten und bearbeiten und was muss passieren, damit es tatsächlich ein ausgewogenes System ist?
Gut, übrig gebliebene Frage. Das zu beantworten ist, dass man Rössner auf die Sachverständigen, das werden wir dann morgen sehen. Im Übrigen danke ich zunächst mal, weil wir jetzt am Ende der Beantwortung der ganzen Fragen sind, den Sachverständigen für die Konstruktion. Intensive Mitarbeit. Wir werden das würdigen. Das Ministerium hat intensiv zugehört, auch Arbeit gegenüber uns, dem Parlament. Und wir werden in den nächsten Wochen das Ergebnis auch hoffentlich zu Wege bringen. Ich hoffe, jetzt läuft mir gerade wieder mal die Eieruhr, aber ich hoffe, dass jetzt was so rübergekommen ist. Danke auch den Kolleginnen und Kollegen, den Zuhörern für das Interesse und schließe hiermit die Sitzung. Herzlichen Dank.